Zuvor bei The Family Business.
Die Mathematik hat schon verkackt, als Buchstaben da reinkam und jetzt noch Farbe?
Ich habe mich bei einer Aufnahme noch nie so unwohl gefühlt wie heute. Tut mir leid, die Regie hat mich gezwungen.
Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business.
Wir haben eine Menge zu tun.
Ding dong. Dong, ding, dong, dong, ding. Dong, ding, dong, dong,
ja, Moment, Moment.
Dong, ding, dong, ding, dong, dong, ding, dong, ding, dong.
Rafa, was ist los?
Ding, dong.
Ich hab ne Klingel, du musst nicht singen.
Ach so, ich dachte, die Klingel wäre, wie ich singe. Hallo, werte Dame, haben Sie vielleicht kurz Zeit, um mit mir über Podcasts zu reden?
Oh, ist das eines dieser blöden Verschwörungstheorien oder was ist das?
Die Medien stellen uns gerne als Verschwörungstheorie dar, aber Podcasts sind integraler Teil zu einem besseren Leben.
Na dann, auf jeden Fall nicht, Sir. Guten Tag.
Puh. Oh, dann anderer Versuch. Ding dong, dong dong ding ding dong 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 ding ding dong dong ding dong dong.
Ich komme gerade von der Arbeit. Ich will ja einmal entspannen. Ich hab die Wäsche noch nicht gemacht. Ich muss hier noch kochen. Ich muss den Hamster füttern. Was willst du?
Es kommt irgendwie keiner zur Tür. Ding dong, 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 ding, ding, ding. Oh, hallo. Wollen Sie mit mir vielleicht über Pizza reden?
Und Podcasts?
Warum siehst du mich? Willst du fragen, ob ich mit dir The Family Business aufnehme?
Ja.
Gut, sag das doch. Die Antwort ist trotzdem nein!
Oh.
Nein, Spaß, Rafa. Okay, komm rein.
Aber die Tür ist zu. Du hast die Tür zugeknallt.
Ich hatte nie eine Tür.
Oh Gott. Epischer Twist. Und auch keine Klänge. Und wir standen die ganze Zeit im Wald. Und wer ist eigentlich Ricarda? Ja, Ricarda ist ein Co-Host dieses Podcasts. Hallo. Wir sind The Family Business. Ich bin Raphael, nicht Family Business. Family Business ist nur ein Podcast, den wir beide machen.
Also ich bin Ricarda.
Und ich bin Raphael. Und um was geht's in diesem Podcast, Ricky?
In diesem Podcast geht es um die fantastische Serie Supernatural. Und zwar ist eine Serie, die das Übernatürliche behandelt, inklusive zwei Brüder und ein paar Nebenhopsern. Ist immer lustig.
Mhm. Außer wenn Dean mal wieder so richtig nervig ist.
Ja. Also Staffel 6.
Genau.
Aber bevor wir das tun,
kommen hier die
Hey, jetzt kommen die Road News. Yo, ho, 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 ho.
Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ich nehm Raphael einfach alles weg. Der spricht sich bald nicht mal selber. Sage ich euch.
Ich habe nur eine Road News. Mir ist nämlich der Gedanke gekommen, es ist schon ziemlich traurig, dass ich seit über einer Staffel als erster das Anrecht habe, das Zitat der Woche rauszusuchen und trotzdem im besten Fall maximal gleich auf bin mit Ricky. Also, tja. Irgendwas läuft da schief.
Tja, ist dann doch der Humor, hä? Ja. Übersiegt.
Andere Road News, 5. von 6 Rootbieren.
It's the final countdown.
Oh, soll ich mit Rootbeer das Lied gurgeln?
Ja.
Nee, das schäumt doch bestimmt total.
Ja.
Nee, machen wir's nicht.
Top.
Wenn es doch Vorschläge gibt für andere nicht-alkoholische Getränke, die ich jetzt trinken kann während der Podcastaufnahme, exotische Getränke, lasst es mich gerne wissen.
Almdudler.
Ich glaube nicht, dass ich Almdudler hier finde.
Dann Gurkenwasser.
Shit, okay, bitte trinkbare Sachen.
Nein, Moment, da haben wir uns missverstanden. Ich meine das Wasser, was neben den Essiggurken ist, nicht das, wo einfach nur die Scheiben drin sind.
Ach so. Puh. Okay, dann war das ein Missverständnis. Das auf jeden Fall. Tut man die Gurken raus oder lässt man die drin? Ist das wie so eine Martini-Olive oder so? Oder ist das?
Moment, wir müssen das Thema wechseln, mir wird da gerade übel.
Okay, na gut. Zu welchem Cocktail passen Gewürzgurken?
Nee, ja, wir sind das Thema.
Okay, gut, das Thema Gurken ist hiermit vom Tisch. gegessen, was? Oder besser getrunken. Naja, okay. Wir werden sehen. Wenn in übernächste Woche habe ich dann ein neues Getränk.
Was mit Litschi-Saft? Nimm diese.
Sehen.
Okay, gut, dann willst du meine Vorschläge nicht, okay?
Bitte, den Vorschlag will ich natürlich gerne hören.
Ja, diese japanischen Dinge, die es da überall zu kaufen gibt.
Und deshalb haben wir nochmal zurückgerudert, damit du deinen Vorschlag machen kannst, ja? Diese japanischen Dinge.
Ja, die es da bei den Laden da gibt bei dir. Du weißt schon, die mit der Kugel.
Ach so, die Glaskugellimonade da.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es die hier gibt.
Aber sicher. Habe ich doch mit eigenen Augen gesehen.
Okay, na gut. Ich werde die Augen aufhalten und ihr werdet es dann live miterleben, was ich mir geholt habe.
Aber ich habe sie ja gesehen. Willst du meine Augen dann vielleicht nehmen? Hier.
Ja, vielen Dank. Plopp. Okay, gut. Dann waren das schon auch schon die Road News. Also Ricky hat noch was anderes zu berichten?
Nee. Doch, kann man vielleicht einfach mal nebenbei sagen. Wir schreiben ja hier gerade Ende Mai 2023 zur Aufnahmezeit. Das heißt, es gibt eine gewisse Convention, die in Deutschland tagt. Ja? Und Misha Collins ist in Deutschland in Düsseldorf. Und wie ihr wisst, wohne ich auch in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir sind quasi eine Person jetzt. Ich und Misha Collins.
Das, ja, okay.
Mhm. Ja. Und er heute in seiner Story war er joggen und hat sich mit Schafen angelegt. Mit deutschen Schafen wohlgemerkt. Ging nicht gut aus. Für mich ja.
Nee. Krass. Also wenn ihr in Düsseldorf lebt, verkleidet euch als Schafe.
Ja. Ach schön.
Ja, mega. Also das ist die Supernatural Convention, nehme ich an, von der du sprichst, ja.
Ja.
Nicht die Misha Collins Convention.
Ist die gut. Supernatural Convention nicht die Misha Collins Convention? Ich glaube schon.
Schon irgendwie. Wenn ihr bei der Supernatural Convention seid, liebe Zuhörer, oder wart, lasst es uns gerne wissen, berichtet uns gerne. Ja, war es das Geld wert? Mhm. Ich habe gesehen, dass es scheiße teuer ist.
Deswegen, Leute, nächstes Jahr, ich werde das nicht finanzieren. Wir müssen den Podcast so weit pushen, dass ich und Raphael als Presseleute damit hingehen. Hä, wie? Aber nee, Raphael, lach doch nicht. Das ist doch voll. Also, wenn einer in Deutschland pressemäßig dahin eingeladen wird, dann sind das doch wir und Winchester Surprise.
Ja,
nee, cool. Wir beiden, oder?
Okay,
also ich,
ja.
Ich finde, das ist nicht weit hergeholt. Aber ich will sie halt nicht von mir aus anschreiben. Ich würde halt dann schon, also nicht, dass ihr die Leute anschreibt.
Ich würde schon wenigstens eine persönliche Einladung von Misha erwarten.
Nein, aber ich schreibe jetzt nicht die Convention an und sage, bitte nimm mich. Sondern ich wäre halt nett, wenn die auf uns stoßen. Zufällig. Also, hallo liebe Leute. Ich glaube, ich ziehe nach Düsseldorf.
Aber ja gut, vielleicht. Nächstes Jahr, also unser Ziel fürs nächste Jahr als Presse auf die Supernatural Convention. Stark.
Statt Jensen Ackel.
Statt Jensen Ackel, genau. Für ein Foto mit uns auch nur 170 Euro.
Ne, ja.
Also separat, zusammen 400.
Auf jeden Fall. Muss sich ja lohnen.
Wir verbringen nicht gerne Zeit in einem Raum, Ricky und ich zusammen. Das muss da eben noch mehr sein. Genau.
Das ist wie bei so Hühnerkämpfen, wenn ich und Raphael in einen Raum gesperrt sind. Einer in der anderen Ecke und dann so. Naja. Ja, was aber kein Geld kostet, ist, wenn wir in die Folge starten. Und zwar gucken wir mal, was für eine Folge wir heute überhaupt besprechen. Und zwar ist es Staffel 6, Folge 7, die Episode mit den Namen Familienangelegenheiten.
Der englische Originaltitel ist Family Matters oder Family Matters, eins von beiden. Also das eine könnten Familienangelegenheiten sein, Family Matters oder Family Matters im Sinne von Familie ist wichtig.
Stimmt.
Ha, wer weiß.
Das ist die 111. von 327 Episoden.
Und das ist, sagen es mir zusammen, ein richtiger Meilenstein.
Und damit haben wir 33,9% erreicht.
Wir sind also fast aus den 33% raus. Und das bedeutet, wir haben nicht mehr viel zu tun.
Und beim Namen musste ich direkt an familiäre Überreste, also Family Remains, denken. Ihr erinnert euch, wo die Kinder hinter der Wand gelebt haben. Also nicht bei eurem Nachbarn, sondern in Supernatural. Und ja. Deswegen hatte ich gedacht, hör mal, was wird denn da?
Tatsächlich ein ähnlicher Name auf jeden Fall. Ist aber wahrscheinlich eine Anspielung an die 90er-Jahre-Sitcom Family Matters, zumindest im Deutschen, über die Winslow-Familie und ihren Nachbarn Steve Urkel. Und dieser Steve Urkel ist, glaube ich, der berühmteste davon. Das ist halt so ein typischer Nerd-Charakter irgendwie. Und der war wohl mal nur so als ein Wegwerf-Gag gedacht. Und dann fanden den alle Fans so geil, dass der quasi der Hauptcharakter dieser Serie geworden ist. Ja, genau, deshalb heißt die Folge so. Und wie gesagt, doppeldeutig.
Ja.
Naja, ist denn der Inhalt der Folge auch doppeldeutig? Wer weiß, finden wir es raus in der Zusammenfassung. Was passiert eigentlich nicht in dieser Folge? Wir beginnen mit der Enthüllung, dass Sam keine Seele mehr hat und enden mit der Enthüllung, dass Samuel für Crowley das Fegefeuer sucht. Dazwischen gibt es ein Kräftemessen mit dem Alpha-Vampir, ohne Ende Verdächtigung und einen ziemlich genervten Cass. Ja,
ja.
Denn da passiert richtig viel in dieser Folge. Krass, aber gefällt uns das auch, Ricky?
Ja, also das ist wieder so eine Folge, wo ich sagen muss, so über die Charaktere muss ich mich doch ziemlich wundern. Also, ne? Also so wenn man, also für Dean finde ich halt mittlerweile, glaube ich, gar keine Worte mehr so für sein Verhalten. Das ist für mich komplett unverständlich. In Staffel 4 und 5 habe ich ihn auch immer im Schutz genommen und gesagt, irgendwie kann ich ihn verstehen und ich meinte das auch so tatsächlich, aber hier halt nicht irgendwie. Das ist so, ich weiß nicht.
Ja.
Generell ist das aber auch so eine Folge, wo ich mir sehr unsicher bin, was ich von ihr halten soll, weil technisch gesehen hat sie so ein paar gute Momente. Also einzelne Sequenzen sind ganz gut gemacht und inszeniert, wie die ganze Alpha-Gedöns-Sache. Aber ich finde, dass auch nicht nur Dean, auch andere Charaktere sehr überdramaturgisch dargestellt sind und das sehr unpassend ist. Und das nimmt der Folge ein bisschen den Spaß.
Wo fange ich an? Fange ich auch zuerst mit dem Dean an? Weil Dean ist wirklich so unerträglich, ich fass es nicht. Also ich habe mich ja immer schon gerne über Dean beschwert. Ich habe immer Charakterschwächen oder so kritisiert. Ich habe nie gedacht, boah, meine Güte, bin ich genervt von dem Charakter. So, das war immer trotzdem spannend oder interessant, weil es wäre, ne, also Supernatural wäre halt langweilig, wenn das beides tolle Menschen wären, so. Aber jetzt ist es wirklich einfach komödiantisch, wie toxisch Dean ist. In allen Belangen. Es ist so schlimm. Und also, ich hoffe, das ändert sich wieder. Also, es ist schon hart, ey.
Also, es wird sich ändern, aber es ist schon wirklich, wirklich heftig, dass es auch so gefühlt aus dem Nichts kommt. Er hat ja keine Vorlage gehabt, warum er jetzt auf einmal so ist. Und das passt auch nicht. Also da hat irgendwie halt echt Sarah echt verkackt, muss man sagen.
Ja, ja. Naja, zur Folge selber. Ich finde die wahnsinnig bescheuert, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Also, weil in der Folge passiert einfach so viel absoluter Unsinn. So. Und die Folge hat kein Hinten und kein Vorn. Die hat auch quasi keinen Spannungsbogen. Also die beginnt halt mit einem Reveal, endet mit einem Reveal, in der Mitte mal ein Reveal. Dann irgendwie zwischengeworfen mal ein bisschen CGI. Jedes dritte Wort ist Familie oder Vater oder Bruder. So, also als jemand, der noch nie wirklich einen dieser neuen Fast and the Furious Filme gesehen hat, stelle ich mir diese Folge so vor wie ein Fast and the Furious Film. Die grummeln sich nur an Familie, ab und zu CGI und irgendwelche großen Hinterhalte und so, ich weiß auch nicht. Also, was für eine bescheuerte Folge.
Und Autos gibt's auch noch in Supernatural.
Und Autos kommen auch vor, genau.
Also, wenn statt Käse mal Vin Diesel da steht, hör mal, ich würd's kaufen.
Aber wer denn dann auch, also wer ist dann Käse? Also anstatt Misha Collins würde Vin Diesel Cat spielen oder ist es ein anderer Engel?
Nee, es ist einfach Vin Diesel in Person. Die Leute denken, es ist ein Engel, aber ja.
Es ist einfach nur Vin Diesel, okay. Ja, warum auch nicht? Naja, okay, gut. Damit wisst ihr jetzt also, auf was ihr euch gefasst machen könnt, wenn wir diese Folge sprechen. Aber bevor wir in die Folge starten, kommen hier die...
In einer Zeit vor der unseren...
gab es Autoren und Regisseure, die Welten erschufen und Königreiche zerstörten.
Kommt mit auf die Reise...
in die Welt der Eckdaten.
Lasst euch verzaubern.
Die Folge hatte ihr Debüt in den USA am 5. November 2010. Und damit sind wir an Halloween vorbei.
Oh, aber es war schön. Was war deine liebste Halloween-Aktivität?
Mich darauf zu freuen, dass bald Halloween ist.
Ja, oder? Das ist immer das Beste an Halloween.
Ja. An allem im Leben. Die Vorfreude ist immer die beste Freude.
Genau, weil die Vorfreude kann ja auch dem Event gar nicht gerecht werden. Wie toll kann der Abend des 31. Oktober sein, wenn man sich halt vom 1. Oktober an auf diesen Tag freut? Das geht ja gar nicht. Genau, aber für mich war ähnlich. Ja, Eselsbrücke gibt es natürlich ja auch für die Altersfreigabe und diesmal eine tatsächlich einfache. 5. November, 5 plus 11.
Sind 16.
Stark.
Toll, toll. Damit kommen wir auch schon zum Autor der Folge. Und diesmal sind es mal wieder mehrere. Genau, aber es ist ein uns bekannte Leute. Und zwar starten wir mit Andrew Dupp. Nee, eigentlich können wir ja alle zusammen machen. Die machen ja eh mal alles zusammen. Also wir starten mit den beiden und enden mit den beiden. Und zwar Andrew Dupp und Daniel Loughlin.
Hey. Ja, die beiden arbeiten zum 9. Mal hier an einer Folge. Sie machen insgesamt unterschiedlich lange Supernatural-Folgen. Also Daniel Loughlin hört nach 18 Episoden auf. Und Andrew Dabb macht dann noch einfach ganz viel weiter. Der hat nämlich insgesamt 45 Episoden. Das heißt, für Daniel Loughlin, wow,
we're halfway there. Wow, living for Daniel Loughlin.
Stark, genau. Und für Andrew Dabb noch nicht. Zuletzt haben sie immer Ärger mit Bobby zusammen gemacht und die erinnern wir uns natürlich gerne zurück an diese Folge. Und als nächstes werden sie die 13. Folge dieser Staffel machen. Erbarmungslos heißt die. Uiuiui.
Ja, damit kommen wir zur regisserenden Kraft und zwar unseren lieben Regisseur Guy Norman Bee.
Ja, ihr fragt euch, warum lieber Regisseur? Der hat doch erst eine andere Folge gemacht.
Aber eine
diese
grandiose.
Andere Folge, das war die 10. Folge der ersten Staffel. Asylum. Eine von Richis Lieblingsfolgen. Mhm. Genau, zweite Episode, die er macht, von insgesamt 11. Und nachdem er jetzt diese lange 5-Staffel-Pause hatte, macht er jetzt wieder sehr regelmäßig Folgen. Die nächste ist nämlich schon die 18. Folge dieser Staffel. Sie leben mit dem Tod. Was, glaube ich, die Wild-West-Folge ist, oder?
Weiß ich doch jetzt hier nicht.
Vielleicht. Naja, gut. Damit haben wir das hinter uns. Macht euch noch ein neues Getränk auf. Lehnt euch entspannt zurück. Nehmt euch einen Keks. Kurbelt die Fenster runter, macht die Musik ganz laut, geht in den Club, legt euch ins Bett. Gute Nacht. Hier kommt für euch das Übergangsgeräusch.
Was euch aus den Träumen holt. Und jetzt könnt ihr beim Auskatern hören, wie wir die Folge besprechen. Schön.
Genau. Wir beginnen natürlich mit dem Rückblick. Was ist bislang passiert, was wir wissen müssen? Wir scheinen die Alpha-Vampir-Plotline der 5. Folge wieder aufzugreifen. Der Alpha-Vampir hatte seinen Kindern befohlen, ins Land auszuziehen und eine Vampirarmee heranzuzüchten. Einer der seltenen Punkte, wo ich etwas zum Rückblick sagen möchte. Als ich nämlich unsere Besprechung der 5. Folge gehört habe, als Podcast, musste ich nochmal an diese Alpha-Vision denken, die Dean hatte. Und dass die ja schon irgendwie Sinn macht, das war ja nicht einfach nur random Bilder, weil wir erinnern uns vielleicht mal zurück. Es beginnt in der Vision mit einem Vampirkind, das einer Puppe ihr Blut verfüttert und plötzlich erscheint das zweite Kind und dann ziehen die Kinder aus ins Land. Das ist ja auch der Plan des Alpha-Vampirs. Meine Kinder, verfüttert euer Blut an Puppen, macht mehr von euch und dann raus ins Land mit euch. Das passt ja voll.
Verrückt, da hat ja jemand was bei gedacht. Ja. Das kann er ja gar nicht glauben.
Nee.
Ja. So, und der Rafa hat hier, also er hat es jetzt anders gesagt, aber geschrieben hat er beim Hören der Folge. Und dann habe ich gedacht, der Rafa hat aber wirklich Next Level der Podcast-Vorbereitung erreicht hiermit, ne? Also erstes Mal gucken, dann nur hören. Dann komme ich mit meinem, ich lese es ja manchmal nur. Und dann einfach noch zweites Mal gucken. Also der Rafa, der lässt sich da nichts nehmen.
Ich habe mal ganz am Anfang, habe ich vor der Aufnahme irgendeinen englischen Supernatural-Podcast gehört zu der Folge. Aber der hat mir nicht gefallen, deshalb habe ich das schnell wieder aufgehört. Aber so die ersten 3-4 Folgen habe ich einen englischsprachigen Supernatural-Podcast gehört zu der Folge, die wir besprechen. Aber das habe ich aufgehört, wie gesagt.
Ja gut, aber dieser eine Podcast mit hier, ne, Chuck.
Ja, aber der kam dann ja später.
Ja, aber jetzt kann man es ja machen.
Ja, aber ich bin schon Supernatural ausgelastet, würde ich sagen. Also, so, okay, aber tut mir leid, dass wir den Rückblick hier unterbrechen mussten. Weiter geht's natürlich. Dann haben wir natürlich immer noch das Mysterium um die Auferstehung unserer Sambies und die merkwürdigen Konsequenzen dieser Auferstehung auf den jüngeren Winchester-Bruder hatte. Irgendwie kann niemand sagen, was genau mit Sam nicht stimmt, aber irgendwas ist gewaltig kaputt bei ihm. Er hatte sogar Deans Verwandlung in einen Vampir zugelassen. Am Ende der letzten Folge schließlich hat Veritas die Bombe platzen lassen, dass Sam kein Mensch mehr sei, was Dean natürlich nicht sonderlich gut aufgenommen hat. Unter Deans Todesdrohung hat Sam schließlich endlich ausgepackt, dass er schon lange weiß, dass etwas mit ihm nicht stimmt und dass er Hilfe braucht. Die Hilfe war Dean natürlich gerne bereit, ihm zu geben. Also, wenn Sam Hilfe damit brauchte, sein Gesicht in Brei zu verwandeln. Bam, 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 bam. Und das heißt, wir können zur ersten Sequenz kommen. Sequenz Nummer 1. Solna Boy. Von Solna Boy. Steht da? Lustig. Die neue Folge beginnt damit, dass Sam nach Deans heftiger Abreibung wieder zu sich kommt. Als sein Blick langsam wieder klar wird, ist Cass das Erste, was er sieht. Der Engel mustert und untersucht ihn schroff, fragt nach Fieber und Sprachstörungen. Endlich gelingt es Sam, sich so weit zu sammeln, dass er seine Situation verarbeiten kann. Dean hat ihn in einer fremden Küche an einen Stuhl gebunden und Cass ist scheinbar unter der Astralärzte gegangen. Der Engel arbeitet an einer Diagnose und um Sams Willen hofft Dean, dass Cass irgendwas findet.
Erwartest du etwa, dass es hier ein Krankenhaus gibt für durchgeknallte Höllenheimkehrer? Beantwortet nur einfach nur seine Frage und ansonsten hältst du den Mund. Ja, und ich habe mich gefragt, warum Cass so schnell da ist. Weil wir haben in den letzten Folgen ihn mehrfach mitbekommen, dass er so, ja, nicht der aktivste Handynutzer ist oder was auch immer. Ja. Und jetzt ist er auf einmal da. Finde ich, Musste ich mich doch sehr wundern.
Das stimmt. Es muss ja auch vor allem der gleiche Anruf von Dean gewesen sein. Wenn der Sam ihm gestanden hätte, irgendwie fühle ich mich leer oder so, keine Ahnung, ich brauche deine Hilfe, ist das vielleicht, wäre das nochmal was anderes. Aber hier ist ja einfach, Dean hat Sam ja bewusstlos geschlagen. Das heißt, es war einfach nur wieder Dean, der sagt, hey Cass, ich habe Sam jetzt halb tot geprügelt, weil ich glaube, dass mit ihm was nicht stimmt. Also die Anrufe bekommt Cass ja die ganze Zeit.
Ja, und das ist halt der nächste Punkt so, dass Dean halt komplett übertreibt, weil bislang hat Sam halt nur gesagt, dass er denkt, mit ihm stimmt was nicht. Er hat sonst nichts gesagt und Dean A verkloppt ihn natürlich direkt und B ruft Cass an. So, vielleicht hat Sam eine Grippe, so weiß ich nicht. Vielleicht fühlt er sich deswegen gerade ein bisschen komisch und der ruft erstmal einen Cass durch.
Ich hab da so ein Kratzen im Hals und die bam, 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 geht's besser.
Ja, aber genau so ist es ja. Also weiß ich nicht. Mhm.
Naja. Nee, also fairerweise hat Sam nicht gestanden, dass er absichtlich den Vampiren übergeben hat, aber weil er wusste, dass Dean es schaffen würde oder so. Also ja. Er hat jetzt nicht nur gesagt, ich fühle mich ein bisschen schummrig. Er hat schon zugegeben. Aber naja. Widerwillig spielt Sam mit. Sam hat seit seiner Rückkehr aus der Hölle nicht mehr geschlafen. Gar nicht. Kein unruhiger Motelschlaf, kein trunkenes Schlummern, noch nicht mal gefährlicher Sekundenschlaf am Steuer seines Dodges. Dean kann es nicht fassen, aber bevor er viel diskutieren kann, fällt ihm Cass besorgter Blick auf. Dean verstummt also und lässt Cass weiterarbeiten. Der Engel fragt nach Sams Gefühlen, also beschreibt Sam den Schmerz seiner gebrochenen Nase. Aber Cass will nicht Sams körperliche Empfindungen wissen, sondern was er fühlt. Und hier finde ich die Übersetzung ein bisschen komisch, weil dem Übersetzer scheinbar das Wort Empfindung nicht eingefallen ist. Weil er, also Cass sagt halt, sag mir, was du fühlst. Sam sagt was. Cass sagt, nein, nicht das, das andere fühlen. Und also im Englischen ist die Übersetzung halt auch so, was, also ist es halt quasi, sag mir, was du fühlst. Sam sagt was und dann sagt Cass, nein, das ist eine körperliche Empfindung. Was fühlst du? Aber irgendwie scheint dem Übersetzer halt das Wort Empfindung nicht eingefallen zu sein und keine Ahnung, deshalb klingt das so komisch. Aber es passt natürlich auch zu Cass.
Ja, eben.
Als dem Winchester darauf keine Antwort einfällt, wirft Cass Dean einen schweren Blick zu und beginnt dann seinen Ärmel hochzukrempeln und sich den Gürtel auszuziehen.
Oh, was passiert denn jetzt?
Ich weiß auch nicht.
Es wird unangenehm sein. Beiß hier drauf und wenn es etwas gibt, was dich entspannt, dann denk jetzt daran. Okay. Und Becky so,
Stimmt. Was wird Becky wohl denken, wenn die das liest? Mhm. Oh, meinst du aber, Becky shippt auch Cass und Sam? Oder einfach nur halt so
alle.
Sam?
Alle.
Okay. Ohne weitere Vorwarnung presst Cass plötzlich seine Hand in Sams Magengrube. Der Arm verschwindet in Sams Körper, umgeben von einem grellen Licht und untermalt von Sams schmerzerfüllten Schreien. Aus Erfahrung wissen wir, dass es so aussieht, wenn ein Engel nach einer menschlichen Seele greift.
Ja, und sehr zu beruhigen, dass Cass schon ein bisschen einfühlsamer mit Sam umgeht als mit dem kleinen Jungen damals.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt etwas Gutes ist.
Ich auch nicht.
Ein paar Sekunden später, die Sam wie eine Ewigkeit vorkommen müssen, zieht Cass seinen Arm wieder aus ihm heraus. Der fast schon entsetzte Gesichtsausdruck auf seinem Gesicht lässt nichts Gutes ahnen.
Hast du was gefunden? Nein.
Und wenn Cass Nein sagt, dann meint er das wörtlich. Er hat nach Sams Seele gegriffen und ins Leere gefasst. Sams Seele ist weg. Gut, mit diesem Reveal kommen wir zu Sequenz Nummer 2. Sam, Cass, Cass, Sam, Cass, anderer Sam, anderer Sam, Cass, Sam, anderer Sam, anderer Sam, Sam, Dean, Cass, Cass, Dean, Dean, Sam, Sam, Dean, Dean, anderer Sam, Dean.
Und ich bin SpongeBob.
Die müssen sich halt alle vorgestellt werden.
Dean tut sich ziemlich schwer, damit zu verstehen oder vielleicht eher zu akzeptieren, was Cass ihm da gerade gesagt hat. Als Sam aus dem Käfig geholt wurde, ist seine Seele dort geblieben. Das wirft natürlich die Frage auf, ob ein Mensch ohne eine Seele immer noch er selbst ist. Aber darauf hat Cass keine Antwort. Dean will dieses Risiko nicht eingehen. Es sollte Cass sein, der ein Risiko eingeht. Der Engel sollte nämlich versuchen, Sams Seele aus dem Käfig zu holen. Immerhin konnte Cass auch Dean aus der Hölle holen. Cass versucht, Dean zu erklären, dass das zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe sind, aber stößt dabei auf taube Ohren. Sam langweilt diese ganze Diskussion mittlerweile nur noch. Während er sich unbemerkt von seinen Kidnappern an den Fesseln zu schaffen macht, bittet er also losgemacht zu werden, aber da ist Dean mal sowas von dagegen. Sam versucht also zu erklären, dass er nicht irgendein böses, gewaltgeiles Wesen ist. Er wollte Dean nicht verletzen, sondern lediglich die Vampire stoppen. Er sieht ein, dass es ein Fehler war und das wird nicht nochmal passieren, aber Dean bleibt stur.
Willst du mich etwa bis in alle Ewigkeiten einsperren?
Was wäre so schlimm daran?
In einem letzten Versuch, seinen Bruder wieder auf seine Seite zu bekommen, erklärt Sam, dass er immer noch er selbst ist und daran arbeitet, sein kleines Problemchen zu lösen, aber dass er dafür aus den Fesseln raus muss. Aber die Worte hätte er sich sparen können. Dean wendet sich fast verächtlich von ihnen ab und Sam atmet frustriert aus. Er hatte gehofft, die Sache für eine Versöhnung nutzen zu können, Aber wenn die nicht will, dann wird auch Sam das Theater hier nicht weiter mitspielen. Wir wissen nicht, wie lange Sam seine Fesseln schon gelöst hatte, aber jetzt steht er einfach auf, wirft das Seil in die Ecke und beginnt zu erklären, dass Dean ihn nicht weiter festhalten kann, weder auf einen Küchenstuhl noch in Bobbys Bunker.
Nur weil ich keine Seele habe, heißt das nicht, dass wir nicht beide zusammenarbeiten können. Wir schaffen das.
Und ich muss sagen, das ist schon irgendwie ziemlich cool von Sam. So, er hätte sich in 2 Sekunden befreien können, wollte aber die Chance nutzen, um mal ruhig mit Dean über die Sache zu sprechen, weil er quasi weiß, dass er nicht mit Dean sprechen kann, wenn die beiden gleich auf sind in dieser Situation. Und dann denkt er, okay, dann tue ich wenigstens mal so, als hätte der hier die Kontrolle, damit es sich besser fühlt.
Ja, voll.
Stark, finde ich. Ich finde, Sam macht da einen guten Job. Und genau, und es ist ihm ja auch scheinbar tatsächlich so wichtig, mit Dean zusammenzuarbeiten, dass er bereit ist, quasi diese Machtposition aufzugeben und so weiter und halt mitzuspielen. Welche Gründe auch immer das jetzt hat. Aber
ja.
Ich finde das gut. Team Sam.
Ich bin ja auch komplett Team Sam, aber es ist halt auch wieder so ein bisschen, schon ein bisschen überzeichnet. Weil das wirkt so, als wären die Skepsis, die Dean damals hatte, vollkommen nicht angebracht gewesen. So als der Sam hier was anderes getrieben hat, als müsste er jetzt, also das ist, nee, beide sind hier einfach komplett überzeichnet und das mag ich nicht.
Ja, total, total. Also sie, also in der ganzen Staffel bislang sind die beiden schrecklich überzeichnet.
Ja, eher widerwillig und mit Verachtung triefender Stimme stimmt Dean seinen Bruder schließlich zu. Mehr um die Welt vor Sam zu beschützen, als Sam bei seinem Problem zu helfen, aber immerhin stimmt er zu und damit kann Sam leben. Ich finde es auch schön, dass hier im Englischen sagt Sam, we can fix it, und im Deutschen sagt er halt, wir schaffen das. Aber ich finde, es hat schon eine andere Bedeutung, wenn man sagt, wir schaffen das oder wir reparieren etwas zusammen. So, das finde ich voll süß. Dean bellt Cass den Befehl zu, Sams Wunden zu heilen, was der Engel natürlich widerspruchslos tut, und dann erklärt Rädelsführer Winchester den Plan. Wenn die Gruppe Sams Seele wiederhaben möchte, müssen sie zuerst das Wesen finden, das Sam aus dem Käfig geholt hat. Ja, und Cass fragt den beiden, ob es einen Hinweis gab, beziehungsweise eben der im Original einen Clou gab, als er auferstanden ist. Und als hätte irgendwie, als würden Engel so Schnitzeljagd spielen mit den Leuten. Und ich meine, er muss das ja wissen, weil er hat Dean rausgeholt und hat ja auch keine Schnitzeljagd irgendwie mit denen gespielt.
Aber das wäre voll gut so. So, er wacht so auf, buddelt sich aus der Erde raus und dann liegt da so ein Zettel auf dem Boden. Komme, keine Ahnung, um X1XX zu dem Ort, an dem die Sonne den Morgen küsst.
Ja,
ja doch, das habe ich gefunden.
Dann so ein Foto, was durchgeschnitten ist, du musst die Schnipsel so zusammenlegen, dass du den Ort dann findest. Stark. Und dann kommst du an und dann erwartet dich ein großes Grillfest. Und alle trinken wir.
Willkommen zurück.
Ach, Schnitzeljagden. Oder Schnipsel.
Wenn die halt aus der Hölle kommen, dann löst das aber natürlich auch gruselige Flashbacks aus, wenn dann irgendwie so ein Stück Fleisch auf dem Grill brutzelt und so weiter. Und die nur so, oh Gott. Wieder
so ein Riesenmassaker dann. Aktuell ist die Liste möglicher Kandidaten und Anhaltspunkte erschreckend kurz. Manch einer würde sogar sagen, sie ist leer. Aber wenigstens kennen die Winchesters jemanden, der in einem ähnlichen Boot sitzt, so wie Sam. Und den gehen die drei jetzt auch mal besuchen.
Die Rede ist natürlich von Samuel in seinem Campbell Base Camp. Als Sam und Dean in ihrem Impala vorfahren, bemerken sie direkt, dass die Campbells scheinbar noch einige entfernte Verwandte aufgetrieben haben. Denn im ganzen Komplex wimmelt es nur so von Jägern.
Großvater macht einen Grillabend und lädt uns nicht ein?
Da ist das Ende der Schnitzeljagd, siehste. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Grund für die fehlende Einladung ist Christians Begrüßung. Während er Sam freudestrahlend in die Arme schließt, hat er für Dean nur ein steifes Dean. Genau, und Dean antwortet hier, auch im Deutschen, Hallo Newman, wo ist Samuel? Im Englischen ist es Hello Newman, where's the man? Was wohl scheinbar ein Running Gag in der Sitcom Seinfeld ist. Weiß ich jetzt nicht, aber Newman ist wohl der Nachbar von Seinfeld und irgendwie sein Erzfeind. Und das ist halt die Dauerbegrüßung von dem Hello Newman, where's the man? Ich vermute, weil halt new man. Where's the new man? Aber keine Ahnung. Wer weiß. Auf jeden Fall, im Deutschen macht es halt überhaupt keinen Sinn. Weil Christian heißt halt nicht Newman. Also damit ist halt auch.
Ja, ja, gut.
Er nennt den halt einfach Newman.
Ja, gut, aber ich meine, also ich kann ja auch zu dir sagen, du Einstein, obwohl du nicht Einstein bist.
Ja, aber dafür ist halt Newman zu obskur, oder?
Weiß nicht, vielleicht ist es ein Ding.
Im Englischen ist halt die ganze Line, was dann Sinn macht als Callback an Seinfeld. Aber ihn nur Newman zu nennen, ist halt sehr weit hergeholt als Anspielung an Seinfeld, weil, also, naja, ich finde es ein bisschen komisch.
Aber was voll cool ist, ich meine, dass der Schauspieler von Christian heißt doch Niemek. Newman? Niemek?
Ja! Also vielleicht konnte ich einfach tatsächlich Jensen nicht an seinen Namen erinnern und denke, der heißt Newman.
Ja.
Und er wusste nicht, dass die Kamera gerade aufnimmt. Also, hey, Newman, alles klar. Dean ist allerdings selber nicht sonderlich versessen auf eine innige Begrüßung und fragt stattdessen direkt nach Samuel. Christian deutet nach hinten und Dean marschiert ohne ein weiteres Wort davon. Sam klopft Christian noch einmal auf die Schulter und folgt Dean dann. Und ich finde Sams Verhaltensanalyse in dieser Folge tatsächlich schon ziemlich lustig. Weil die Idee ist ja quasi, dass Sam sich nicht wirklich freut, Christian zu sehen. Es wirkt aber so, als würde er sich freuen. Also das, was Sam hier nach außen präsentiert, sind also quasi rational diktierte Emotionen. Er sieht Christian und sein Hirn sagt ihm, wenn ich Gefühle hätte, sollte ich mich jetzt freuen, also freut er sich. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, wenn man halt Sam so betrachtet. Das, was der tut, macht er rational, nicht weil er es fühlt. Und ich finde, das verrät uns aber auch sehr viel über Sams innere Überzeugung. In dem Fall nämlich, Familie ist was Tolles. Sein Hirn sagt ihm, Familie ist was Tolles, du musst dich freuen, also freut er sich. Das finde ich tatsächlich interessant.
Ja.
Und schon platzen Sam und Dean in Samuels Büro. Campbell Senior studiert gerade eine kleine Notiz, die er sofort in eine Schublade verschwinden lässt, als die beiden das Zimmer betreten. Dean hat es nicht so mit Begrüßungen heute und kommt stattdessen direkt zum Punkt. Er will über Samuels Auferstehung sprechen, über alles, an das sich sein Großvater erinnert.
Das hatten wir noch schon.
Dann wiederhol es für unseren Flügelmann.
Stark, plötzlich steht Cass im Raum. Flügelmann mit den Flügeln, sehr gut. Sein eindringlicher Blick auf Samuel fixiert. Castells Existenz hat sich scheinbar auch im Campbell-Komplex schon rumgesprochen, auch wenn Samuel gestehen muss, dass Cass in den Geschichten immer größer wirkt.
Das ist nur meine Hülle. Meine wahre Größe entspricht etwa eurem Chrysler-Building.
Und das finde ich wieder, ich finde Engel so toll, dass die tatsächlich sich den Menschen was beweisen wollen.
Ja.
Also immer, also am krassesten war das ja bei Raphael, der halt irgendwie in der letzten Staffel Eindruck schinden wollte und sagt, ja, aber die ganze Ostküste hat jetzt auch keinen Strom mehr, nur um die zu beeindrucken. Und auch hier jetzt Käse, ja gut, vielleicht sehe ich jetzt was Kleineres, aber eigentlich bin ich viel größer.
Ja, vor allem aber auch interessant, dass er das Chrysler-Building nimmt und halt nicht irgendwie das Empire State.
Das heißt, das ist eine sehr genaue Angabe.
Ja, ja, voll ist es.
Ist nicht einfach.
Er hätte ja auch Burj Khalifa nehmen können oder so.
Ja, das stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass er eben nicht das größte Gebäude genommen hat, sondern einfach was wahrscheinlich sehr nah dran ist. So. Dean unterbindet jedes weitere Gespräch, das nicht direkt ihm selbst nützt und verlangt also ein weiteres Mal alles, an das sich Samuel erinnert. Opa Campbell berichtet also, dass er in einem Moment tot und im nächsten lebendig in Elton Ridge war. Schrecklich verwirrt und absolut planlos, was und warum da gerade passiert war. Natürlich interessiert sich Dean nicht wirklich für Samuels Erzählung. Er braucht nur einen Grund, um Samuel eine Seelenuntersuchung zu verschreiben. Cass krempelt also wortlos seine Ärmel nach oben.
Ja, und hier ist es halt schon wieder so, ne? Also mit dieser Auferstehungssache, weil Dean hat das Ganze halt hinter sich und hatte genauso wenig Plan. Und hier ist er so herrisch und mega skeptisch, was die beiden anderen Sams angeht. Finde ich sehr unangebracht.
Stimmt, da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ja auch er schon mal das Erlebnis hatte, auferstanden zu sein.
Ja.
Und hier so, nö, hör mal zu, du darfst nicht verwirrt sein, du musst das wissen.
Ja.
So wie ich damals auch mit dem Empfangskomitee begrüßt wurde.
Aber gut, der hat dieses Pfeifen und so ja gehört. Also das war ja schon, dass Cass so Kontakt mit ihm gesucht hat und auch schnell gefunden hat. Und vielleicht denkt er das. Aber warum? Nee, ich verstehe es nicht. Ja.
Samuels Schreie zerreißen die Stille des Jägerlagers und alarmieren Christian, der sofort zu einer Waffe greift und in Samuels Büro stürmt. Als er es erreicht, ist die Seelsorge schon gelaufen. Samuel lehnt keuchend an einer Wand, Cass richtet sein Outfit und Sam und Dean stehen da, als würden sie auf den Bus warten. Das finde ich, find so lustig. Die machen wirklich nichts. Die stehen einfach und dann kommt Christian rein und die beiden gucken den an. Was? Die Winchesters versuchen Christian zu beruhigen, aber erst als Samuel seinen Neffen versichert, dass alles okay ist und er nur eine Minute braucht, lässt Christian seine Waffe sinken und verlässt wieder das Büro.
Wieder unter acht Augen verkündet Cass, dass Samuels Seele da ist, wo sie sein sollte. Sam Senior lässt seinen Blick verwundert über die Anwesenden schweifen. Was für eine merkwürdige Feststellung ist das denn? Wieso sollte er denn keine Seele haben? Und da macht es Klick. Samuel schaut Sam an und lässt dann den Kopf sinken. Er hätte es wissen müssen. Er wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber wollte es nicht wahrhaben. Umso wichtiger, dass die vier jetzt effizient zusammenarbeiten, um Sam wieder in Ordnung zu bringen. Und ich finde, es fällt mir ein bisschen komisch, weil Samuel hat Sam so live ja nie kennengelernt. Das heißt, die haben sich ja wirklich das erste Mal gerade vor einem Jahr oder so kennengelernt. Das heißt, er hat sich einfach gedacht, was ist das eigentlich für ein Arsch? Wie dumm ist der? Und das ist mein Enkel?
Voll gut. Voll also, gut. Ich bin so enttäuscht. Ich hoffe, der hat keine Seele mehr.
Ja, ist so.
Alter, du bist so ein richtiger Seelenloser, ey. Stimmt. Voll witzig. Ich hab mir schon gedacht, dass bei dir echt irgendwas kaputt ist, ey.
Richtig gutes Kompliment.
Mhm.
Ich konnte dich nicht leiden, aber jetzt weiß ich wieso. Sybil verspricht also seine volle Unterstützung, als Cass das Wort ergreift. So gerne er sich auch von Dean benutzen lässt, der Krieg im Himmel wartet nicht auf ihn. Er muss jetzt gehen. Dean erlaubt es aber nur unter der Voraussetzung, dass Cass dabei ausschließlich an ihn und Sam denkt. Vielleicht findet er zwischen den Engelinnereien ja irgendwo eine Lösung für Sams Problem. Ja klar, eure Probleme stehen immer an erster Stelle. Dann ist Cass verschwunden. Zu Samuels Bedauern, der Jäger hatte sich schon auf ein Bier mit dem Engel gefreut. Ja, und ich finde es hier schwer einzuordnen, was für eine Stimmlage er das irgendwie sagt. Oder also auch in beiden Sprachen, ob er das jetzt sarkastisch meint oder schon ein bisschen ernst. Ja,
klar. Nee, also ich glaube, das ist schon so weit Sarkasmus, wie Cass überhaupt kann. Also ich,
das ist schon ein hohes Level an Sarkasmus, das so zu sagen.
Ja, aber also was ja nur zeigt, wie bescheuert das ist. Also weil, also niemals sagt doch Cass hier, klar, eure Probleme stehen an erster Stelle und meint das ernst. Das ist doch ein Vorwurf, oder nicht?
Aber es passt nicht zu Cass, dass er hier sarkastisch wird.
Ja, weil Cass hat sich verändert. Er ist seit einem Jahr in Krieg gegen seine Brüder und Schwestern.
Aber ja, aber im Himmel ist man, glaube ich, nicht sarkastisch oder ironisch.
Ja, gut. So.
Hey,
okay,
Lucy,
vielleicht liest
war
er in seiner
Witz.
Freizeit, wie ist man eigentlich Sarkasmus?
Ja,
das Buch heißt Sarkasmus, richtig einfach.
Ach so, sehr gut.
Sarkasmus oder nicht, jetzt kommt Sequenz Nummer 3. Alpha jagen leicht gemacht. Jetzt, wo das geklärt ist, wird es mal Zeit anzusprechen, wo die ganzen Leute herkommen, die im Rest des Gebäudes Waffen vorbereiten und Blut abfüllen. Nach dem Formwanderfall hätte sich doch rumsprechen sollen, dass die Arbeitsbedingungen hier nicht so toll sind. Samuel hält sich ziemlich bedeckt, faselt etwas von einer Jagd, aber Sam durchschaut sofort, was hier los ist. Die Campbells haben den Alpha-Vampir aufgespürt. Wie ist Geschäftsgeheimnis?
Ja, und Samuel brauchte scheinbar ja nicht die Informationen, die er durch Sams Verwandlung in der Vampirfolge bekommen hat, was sehr interessant ist.
Ach so.
Also
stimmt,
es gab ja keinen Profit für Samuel oder für irgendjemanden, dass Dean tatsächlich ein Vampir war. Außer die Hoffnung, den Alpha da schon zu besiegen, was halt nicht geklappt hat.
Was tatsächlich voll komisch ist, weil also ich glaube fast, dass das ein Hinweis, also weil in der Vision, die Dean hat, gibt es einen sehr auffälligen Moment, wo man halt eine Landkarte sieht, wo die Straßen so pochen wie eine Vene und da sieht man auch einen Ort. Und also ich war davon ausgegangen, dass dieser Ort halt der Ort ist, wo die Vampire sich aufhalten und dass die so auf das Lager kommen. Aber das haben die hier übergangen. Also entweder ist das durchgerutscht beim dem Story-Editor, dass die das schon mal angekündigt haben, oder es war einfach nur random Zufall, dass die das gezeigt haben.
So eine Werbung einfach in der Vision.
Das wäre voll gut. Das ist halt, weißt du, wie Podcasts sich finanzieren müssen mit Werbung, müssen das halt auch Alpha-Vision und so weiter. Aber bevor es weitergeht, noch ein Wort von unseren Sponsoren. Kennt ihr das? Eure Socken sind unbequem.
Ja. Oder Koro. Schön von Koro, weil jeder deutsche Podcast ist von Koro oder Emma. Und Matratzen und oder O2.
Wenn das Vampirmädchen der Puppe gerade Blut verfüttert, dann öffnet die vorher eine Koro-Box und holt dann da halt getrocknete Oliven und Datteln und viele Fleischalternativen heraus. Und verfüttert dann Blut. Aber das wäre gut. Mhm. Das wäre toll.
Und dann kriegt sie einen Anruf wegen ihrem himmlischen Empfang, dank O2. Ja. Ach, klasse.
Das wäre stark.
5G, auch in der Hölle.
Die Jagd soll schon bei Sonnenaufgang starten, was Sam ziemlich empört. Wieso wusste er davon nichts? Als Antwort lässt Samuel den Kopf sinken und wirft einen kurzen Blick zu Dean. Sam kapiert nicht, aber dafür hat er ja Dean.
Meinetwegen. Du vertraust mir nicht besonders, oder?
Ja, spannend. Im Deutschen wirft Dean Samuel hier vor, dass er den großen Fang lieber alleine machen wollte. Wobei er halt im Englischen unterstreicht, dass Samuel ihm vor allem bei großen Aktionen nicht traut. Also im Deutschen sagt Dean, du willst den Ruhm für dich. Im Englischen sagt er, du vertraust mir nicht genug, um dir den Rücken freizuhalten. Finde ich, ist ein großer Unterschied.
Ja.
Samuel weist das zurück, bestätigt ihn aber sofort wieder, als der seine Hilfe bei der Jagd anbietet. Es geht nicht um Misstrauen, sondern um fehlendes Vertrauen. Samuel und Sam arbeiten schon eine ganze Weile zusammen. Er weiß, dass er sich auf Sam verlassen kann, wenn es hart auf hart kommt. Aber Dean, naja, Dean ist da sturer.
Woher weiß er das? Also das sind sehr viele Lücken. Der Typ war, keine Ahnung, wie lang tot? 26, nee, mehr. Hör mal, der war doch 40 Jahre unter der Erde, oder? Der hat einige Radieschen gezählt.
Aber, also in den paar Sachen, in denen sie jetzt zusammengearbeitet haben, war ja Dean durchaus der, der gerne die Führung übernommen hat.
Das war die Gin-Sache. Ende.
Ja, und das mit dem Vampir.
Und Vampir, auch. Aber da haben sie sich ja eh getrennt, dass Dean abgehauen.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Das möchte Dean scheinbar nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb fällt er vor Samuel geradezu auf die Knie und schwört seine bedingungslose Treue. Es geht hier um die Jagd nach dem Alpha-Vampir. Um dabei zu sein, kann man auch mal sein Stolz vergessen. Ja, Samuel fragt Dean, seit wann der so bereitwillig Befehle befolgt. Und im Deutschen antwortet Dean dann, dass das seit seiner Verwandlung so ist. Genau, und im Englischen sagt er das, was ich eben oben im Text halt geschrieben habe, dass ihm die Jagd nach dem Alpha-Vampir wichtiger ist als seine Skepsis gegenüber Samuel. Auch wenn es im Deutschen letztlich auf das Gleiche hinaus läuft, ist halt die Wortwahl doch nochmal was anderes. Weil, warum sollte der jetzt seit der Verwandlung Samuel vertrauen?
Ja, das habe ich mich auch gewundert, weil was für eine Verwandlung meint er? Und da habe ich mich gefragt, meint er wirklich die Alpha-Vampir-Verwandlung? Oder ist es nicht die Verwandlung von wegen, ich bin Familienmensch geworden?
Oh, das kann natürlich sein. Nee, aber er hat ihm ja vorher noch misstraut.
Ja, ich weiß, war nur eine
aber,
Idee.
Okay, aber kann natürlich sein. Vielleicht ist er ein Wehrvater. Immer bei Vollmond wird er ein guter Vater und ansonsten ist er halt Dean, ne? Kaum hat Dean Samuel sein blindes Vertrauen ausgesprochen, machen wir einen
Cut und springen wenige Minuten später nach draußen. Dean vertraut Samuel aber mal so absolut gar nicht. Er vertraut ihm weniger als Sam und das will schon was heißen. Sam ist sich da nicht so sicher, aber das ist nichts, was ein bisschen Gaslighting von Dean nicht lösen könnte. Wenn Sam nicht emotional tot wäre, dann würde der das auch spüren. So einfach ist das. Ja, und Dean macht ganz schön den Mund auf für jemanden, über den ein apokalyptischer Reiter, wir erinnern uns, das Gleiche gesagt hat.
Ja.
So, das also, ist komplett vergessen tatsächlich hier gerade.
Das ist so... Das ist so krass. Weil so, selbst wenn wir sagen, das ist faktisch alles so absolut richtig, ne? So, du hast halt deine Emotionen sind halt kaputt, fühlst du nicht. So, selbst dann ist das halt totaler Schwachsinn. Dean sagt halt einfach nur, nö, ich will aber, dass wir das machen, was ich möchte, du Idiot.
Ja.
Und da, um das zu rechtfertigen, macht er halt Sam voll klein. Also, es ist halt ja so, dass Sam durchaus ein Jahr überlebt hat ohne ihn.
Ja, voll, ja. Dass Dean der Familie misstraut, verwundert Sam enorm. Das ist doch eigentlich mindestens 50% von Deans Charakter, aber so werden halt alle erwachsen. Samuel ist die einzige Spur, die die Brüder haben. Das heißt, die beiden werden hier jetzt so lange die Augen offen halten, bis sie etwas finden.
Gesagt, getan und damit wieder rein in die Vampirjägermanufaktur. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen schärfen ihre Macheten, füllen Blut ab und fertigen Munition. Darunter auch Christian. Und das ist so lustig, genau. Die kommen rein und Christian schärft da gerade seine Axt. Und der sieht so dämlich aus, wenn er das tut. Und das kann man gar nicht so richtig beschreiben, aber das sieht einfach so falsch aus, wie der das macht. Der guckt so total albern und er hält auch die Axt in so einem ganz komischen Winkel und feilt dann so an der Spitze rum. Ich weiß gar nicht. Also,
hör mal,
ich kann das wirklich nicht
Judgy
beschreiben.
Judy, aber, hast du schon mal eine Axt gefeilt? Vielleicht siehst du auch schon behämmert aus.
Ja, das kann sein, aber das Ding ist, schärft quasi in beide Richtungen. Also, er hat halt irgendwie so eine Nagelfeile, was schon eine doofe Idee ist, anstatt einen Schleifstein oder so. Aber dann macht er das auch in beide Richtungen an der Klinge. Weil dann, ich weiß nicht. Und er guckt halt auch so Richtung. Ah. Er hat halt die Axt so irgendwie so halb zwischen den Beinen und dann guckt er die so an, so, hallo. Nee, der sieht doof aus. Tut mir leid. Ich sage nicht, dass ich dabei besser aussehen würde, aber ich bin auch kein erfahrener Jäger. Naja. Sam setzt sich also zu Christian und beginnt zu arbeiten und Dean, der sich irgendwo einen Kaffee geklaut hat, stiehlt sich heimlich in das Hinterzimmer davon. Dort klopft er an eine Tür und zieht dann den Dietrich aus der Tasche, als niemand antwortet. Kaum ist die Tür offen, es ist Dean zu Samuels Büro, steht Christian plötzlich hinter Dean. Wenn er es nicht besser wüsste, dann würde er fast denken, dass Dean gerade in Samuels Büro eingebrochen ist. Oh, nein, das muss ein Missverständnis sein. Dean dachte, das sei eine Telefonzelle und außerdem war die Tür auch gar nicht abgeschlossen.
Wen rührst du an? Deine Frau, ich wollte ihr für heute Abend absagen.
Also, der Spruch ist natürlich lustig, aber dafür, dass er halt heimlich sein wollte und eine Ausrede haben wollte, die ganze Zeit dann jetzt einfach diesen Diss zu machen, ist halt ein bisschen verdächtig.
Ja.
Aber, naja. Christian entweicht ein kurzes, freudloses Lachen und dann spricht er Klartext. Er hat versucht, nett zu sein, er hat Dean viel durchgehen lassen, aber Fakt ist, dass Dean einfach nur ein dahergelaufener Frührentner ist, der sein Pensionärsleben nicht auf die Reihe bekommt.
Und das ist schon echt gemein von Christian, finde ich. Ne? Also der weiß wirklich genau, wo er bohren muss bei Dean. Und ich finde es aber umso erstaunlicher, dass Dean darauf nicht austickt. Weil ich denke schon, dass eine natürliche Reaktion gewesen wäre, Christian zumindest mal eine hier links-rechts zu geben.
Ja.
Aber hier sieht man halt, dass Dean der Job, die Sams Seele betrifft, wichtiger ist als diese Aussage von Christian.
Ja, das stimmt. Also ja, er schlägt ihn wahrscheinlich nicht, weil er halt immer noch Teil des Teams sein will. Ja.
Ja.
Ohne Vorwarnung greift Dean nach Christians Kragen und drückt ihn gegen eine Wand.
Bist du sicher, dass du morgen mitkommen willst? Unfälle passieren leicht. Keine Sorge, Mann. Ich passe auf dich auf. Stark.
Haha. Das war scheinbar das Aufbruchssignal.
Wir machen einen Cut und vor dem Campbell-Komplex heulen die Motoren auf. 5 Wagen, darunter auch der bedrohliche Van der Campbells und der vertraute Impala der Winchesters, rollen in tiefster Nacht vom Gelände und kommen erst am nächsten Morgen in einem abgelegenen Waldstück wieder zum Stehen. Dort erklärt Samuel die Situation und teilt die Teams auf. Er rechnet mit einem guten Dutzend Vampire und natürlich im Alpha. Christian flankiert, Sam und Samuel führen den Rest an und Dean und Gwen, die bleiben zurück, um mögliche Ausreißer zu erledigen.
Ich bin in der Nachhut mit diesem Loser?
Für Samuel ist das kein Diskussionsthema. Ohne ein weiteres Wort marschiert er also davon und befiehlt den Rest mitzukommen. Sam bleibt kurz neben Dean stehen und versichert ihm, dass er alles unter Kontrolle hat, aber sonderlich beruhigt ist Dean deshalb immer noch nicht. Als ob Sam mit seinem kaputten moralischen Kompass irgendwas im Griff haben würde. Ja, Dean, Idiot.
Also, das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, warum denn, also, wenn der Sam beleidigen will, also, weil er kann doch Sam gar nicht beleidigen, wenn er davon ausgeht, dass er keine Emotionen hat. Also, wenn das Sam wirklich trifft, ist das der Beweis, dass Sam Emotionen hat. Wenn es ihn nicht trifft, warum beleidigt er ihn dann? Also,
ja, und nur weil jemand gerade nicht so gut fühlt, heißt es nicht, dass du den in einer Tür beleidigen darfst. So.
Und es ist halt, Dean benutzt das halt auch als Ausrede, um halt jeden eine Diskussion zu vermeiden. Nein, nein, wir müssen nicht reden. Du hast keine Seele mehr. Ich habe gewonnen.
Ja, also, Idiot. Ach. Und vor allem ist es ja eigentlich, dass Sam noch mal kurz zu Dean gekommen ist, zeugt ja mehr von Emotionen eigentlich.
Ja.
So, um den Sicherheit zu vermitteln. Das ist so, genau. Der nicht fühlende Sam fühlt einfach zu sehr. Das ist genau das, was ich meinte, als Dean nachgesagt worden ist, dass er innen leer ist. Wo ich aber dachte, und auch in den nachfolgenden Sendungen, dachte, Alter, der hat doch viel mehr Emotionen als je zuvor und als andere Charaktere. Und hier haben wir genau das Gleiche. Alter, wenn der keine Emotionen haben soll, lass den keine Mimik haben, lass den monoton sein, lass den, als wäre denen alles egal. Aber nee, uns wird das immer gesagt, dann ist es nicht so. Regt mich auf. Mann.
Ja, okay, also wir können ja davon ausgehen, dass es faked. So. Und aber selbst wenn das faked, dann ist ihm Dean scheinbar aus irgendeinem Grund immer noch wichtig genug, um es gut zu faken. Also, weil das ist das genau, dass er zu Dean kommt und ihn versucht zu beruhigen, zeigt, dass Sam zumindest rational versteht, ich sollte versuchen, Dean zu beruhigen. Und das ist ja, also das ist ja schon mal was, wenn man das mit Dean vergleicht, der ach so viele Emotionen hat und die ganze Zeit nur Sam beleidigt. Also.
Ja. Ja, das meine ich. Echt, naja. Ein paar unspektakuläre und vor allem unangenehme Minuten vergehen, bis sich Gwen dann endlich für das Loser von vorhin entschuldigt. Sie hatte die Schnauze voll davon, immer die Nachhut spielen zu müssen.
Ja, und ich finde es so lustig, dass Dean und Gwen einfach buchstäblich keine Aufgabe haben. Also ihre Aufgabe soll ja angeblich sein, so alle Leute, so Vampire, die vom Gelände fliehen oder so, zu töten. Aber mit zwei Leuten kann man ja nicht den Wald um dieses ganze Anwesen sichern. Die stehen einfach nur bei den Autos und machen nichts. So, dann habe ich allerdings gedacht, vielleicht ist das eine Vorsichtsmaßnahme gegen Vampire unter Autos, weil in der Folge 99 Probleme ist ja tatsächlich jemand gestorben, weil ein Vampir unter den Autos war. Aber trotzdem ist halt, dass man zwei Leute einfach an den Autos lässt, ja. Irgendwie bescheuerte Aufgabe.
Sie sind nicht ausreichend versichert, vielleicht. Gwen vermutet, dass es etwas mit Samuels Tochter zu tun hat. Eine Art ausgelagerter Beschützerinstinkt, aber Dean glaubt eher, dass es etwas damit zu tun hat, dass Gwen für sich selber denkt und sich nicht scheut, ihre Gedanken auch zu äußern. Und wieso spricht Gwen das mit Mary an? Also auch so, wie sie das sagt, sie betont das so, als würde sie fast nicht wissen, dass Mary Deans Mutter ist. Aber sie weiß das, oder?
Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie das wissen muss. Aber ich habe auch, genau, ich habe das gleiche Gefühl, so dass es irgendwie, also jetzt versuchen mit Dean zu bonden über die tote Mutter. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht ist es ein Flirt.
Sehe ich nicht sehr so aus wie deine Mom. Naja, gut, Dean steht auf seiner Mom, das haben wir gehört.
Ja, eben.
Der kleine Moment der Freundschaft wird schnell durch ein Knacken im Unterholz unterbrochen. Gwen und Dean zücken ihre Macheten und gehen in Alarmbereitschaft, aber da ist es schon zu spät. Ein Vampir fällt plötzlich aus dem Nichts Gwen an und schleudert sie zu Boden. Dean kann dazwischen gehen, landet aber kurze Zeit später ebenfalls im Dreck. Bevor allerdings mehr passieren kann, hat sich Gwen schon wieder aufgerafft und das fauchende Ungetüm einen Kopf kürzer gemacht.
Immer wieder gern.
Ja, und also da spritzt einiges an Blut in Deans Gesicht und wenn der da nicht mal einen Tropfen Blut im Mund bekommen hat,
Ja, haben wir schon in mehreren Folgen bemängelt.
Kann Vampirblut eigentlich, also ist Vampirblut das Blut eines Toten?
Nee.
Oder kann Vampirblut genutzt werden als Blut eines Toten?
Nee, würde ich nicht sagen.
Nee.
Du bist ja nicht tot, nur weil du Vampir bist. Also wenn du Zombie
wärst,
aber selbst dann bist
du nicht
tot. Du
wirst getötet. Wenn die jetzt den Vampir da, den sie geköpft haben, mit nach Hause nehmen und dem dann Blut abzapfen, ist es dann das Blut eines Toten?
Wahrscheinlich, ja.
Okay.
Ist man ein Monster, auch wenn man tot ist?
Da, sehr gute Frage. Aber ich würde jetzt mal sagen, ein Hund ist halt auch ein Hund, auch wenn er tot ist. Und dann ist ein Vampir halt auch ein Vampir, wenn er...
Ja, gut.
Naja, sehr spannend. Als Gwen dem Winchester wieder auf die Beine helfen will, weigert er sich erschreckend offen, ihre Hand zu greifen und rappelt sich stattdessen alleine wieder auf. Gerade erwischte sich das Vampirblut aus dem Gesicht, als die ersten Schüsse die Stille des Waldes zerreißen. Und was für ein Assi-Move ist das mit dem Ablehnen der Hand, bitte? Mhm. Also er sagt noch nicht mal nein, danke oder ich schaff das schon allein, sondern er ignoriert halt wirklich einfach, dass die ihm freundlich die Hand hinhält.
Ja, ja, aber ich finde es ganz cool eigentlich, weil Gwen sagt halt, oder hier wird dann mal gezeigt, dass das Loser eher eine Überreaktion war und gar nicht persönlich Dean betrifft. Daraufhin Dean aber weiterhin Kyle zu den Campbells ist. Das heißt, er meint das schon persönlich. Vielleicht.
Hey, 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 nichts gegen eure Familie. Ich habe nur persönlich was gegen dich.
Genau, genau, genau das. Ja, und ich finde es halt mega komisch, dass Dean hier losrennt, wenn er Schüsse hört, weil er stürmt so los, als wäre es ein schlechtes Zeichen. Klar, okay, weil Samuel hat eben die Machete dabei gehabt, deswegen vielleicht, ne, denkt er so, okay, es war schiefgelaufen. Aber ich meine, die werden den Alpha ja nicht in der Partie Schach irgendwie besiegen. Ist doch klar, dass da geschossen wird. Und Dean so, da läuft irgendwas falsch.
Die argumentieren den ins Totenreich quasi.
Ja.
Das wäre mal gut. Das wäre stark. Ja, nee, aber du hast recht, dass er dann jetzt sich entscheidet, in dem Moment loszurennen. Dean stürmt sofort los und erreicht schnell das schwere Eisentor des Anwesens. Eine Handvoll enthaupteter Körper liegt im Vorgarten und aus dem Inneren des Hauses ertönen Schüsse und Schreie. Und dann wird das hier unterbrochen durch die Erinnerung an die Vision, die Dean hatte. Weil da wird so ein Wetterhahn quasi abgeglichen. Aber das ist irgendwie so, als sei das eine Neuigkeit, dass das jetzt der Unterschlupf des Alphas ist. Also wir wissen das ja schon.
Ja.
Naja. Ja. Komisch. Naja.
Das Tor ist versperrt, aber glücklicherweise kann man scheinbar einfach um die Mauer herumgehen. Das tut Dean auf jeden Fall, vorbei an weiteren kopflosen Vampiren, bis er schließlich an die Veranda erreicht. Er ist gerade rechtzeitig, um mit anzusehen zu müssen, wie eine Jägerkollegin im Inneren des Hauses von einer ungeheuren Macht zerfetzt wird. Glücklicherweise war das wohl nur irgendein Rando-Vampir, der niemanden interessiert. Denn kaum ist das Blut der Frau an den Fenstern geplatzt, hört Dean auch schon die Sam und Sam Connection auf der anderen Seite des Hauses. Sie scheinen Erfolg bei der Jagd gehabt zu haben.
Das ist so komisch, wenn man das jetzt mal überlegt. Also, wenn man das nur so als Bilder hintereinander sieht, verstehe ich das. Da stirbt jemand, oh Gott, wie gefährlich. Und dann muss aber halt die Geschichte weitergehen. Und deshalb haben die den Vampir gefangen. Aber so wie das präsentiert ist, sieht das so aus, als würde diese Frau von dem Alpha-Vampir getötet werden, weil die so übernatürlich weggezogen wird und irgendwas platzt auf und so weiter. Aber der Alpha-Vampir steht halt schon draußen. Und alle anderen Jäger ist das auch voll egal. Die haben mich gefragt, so, hey, kommt alle raus? Sondern die haben mich einfach entschieden, weißt du was, du bleibst hier, wird schön zerrissen, wir kümmern uns um diesen Alpha-Vampir.
Ist so.
Also, das ist so blöd durchdacht. Deshalb, es wirkt fast, als sei die Frau, die da umgebracht wurde, ein Fan, die irgendeinen Fan-Wettbewerb gewonnen hat, dass sie halt in der Folge vorkommen kann. Und dann ist den Schreibern aufgefallen, ah shit, das müssten wir jetzt machen und haben die dann hier halt schnell sterben lassen.
Es wirkt echt so.
Aber es macht halt echt null Sinn.
Ja, das wirkt echt
so. Also weil es ist halt wirklich so übernatürlich präsentiert, wie sie umgebracht wird. So, oh shit, da drin geht's richtig ab. Vor allem, weil halt so viele Vampire enthauptet sind und so. Mhm. Es wirkt halt wirklich so, als seien die Vampire überhaupt keine Herausforderung für die, bis auf diesen einen, der jetzt da drin ist. Und dann ist der da drin ist, aber einfach irgendein Vampir.
Ja, ja.
Das ist doof.
Aber die Leichen, richtig, die vor dem Haus liegen, sind nicht nur Vampire, weil ich glaube, dass uns das gezeigt werden soll, dass der Kampf sehr ausgeglichen ist, weil es sind viele Leute mit einem Kopfschuss und viele Leute mit Enthauptung.
Echt?
Ja.
Ich dachte irgendwie, die sind alle enthauptet.
Nee, okay, krass. Viele haben Kopfschuss. Und ich denke, dass die einen Kopfschuss haben, halt die Jäger sind vielleicht. Dean kann das Haus noch gerade rechtzeitig umrunden, um zu beobachten, wie eine Gruppe Jäger, angeführt von Sam und Samuel, den Alpha-Vampir mit einem Sack über den Kopf und einer Infusionsnadel im Arm in den Van laden. Sam scheint zu spüren, dass sie beobachtet werden, aber als er in die Richtung schaut, dass er Dean eben noch spioniert hat, ist sein Bruder bereits wieder verschwunden.
Und hier, mega lustig, weil, wie gesagt, die Folge ist halt total bescheuert. Nichts in der Folge macht Sinn. Und ich finde das so gut, dass Dean den Alpha-Vampir an seinen Fingernägeln erkennt und nicht an der Situation.
Ja.
Also alles, da sind halt 5 Jäger, die einen gefesselten Mann in den Van laden und Sam und die so, wer könnte das sein? Da sieht er die Fingernägel, ah, die erkenne ich doch aber aus 3 Meter. So doof.
Sehr gut, sehr gut.
So schlechte Fingernägel hat doch wirklich der Alpha.
Ja. Dean ist zu gern geeilt, aber bevor er ihr irgendwelche Fragen stellen kann, sprengt Samuel auch schon die Loser-Party mit der Aufforderung zu einem Lagebericht. Anstatt Dean zu verpfeifen, beschränkt sich Gwen in ihrem Bericht auf den einen Ausreißer, den sie zerstückelt hat, und fragt dann ihrerseits, wie es im Haus gelaufen ist. Samuel ist kurz angebunden, berichtet aber, dass der Alpha tot ist und sein Körper bereits aus den Scheiterhaufen brutzelt. Eine offensichtliche Lüge, die Dean aber nicht sofort anspricht. Er wirft stattdessen Gwen einen letzten Blick zu und steigt dann mit Sam in den Impala.
Ja, und er steigt auch in Sequenz Nummer 4. Foltern ist Familiensache. Die beiden sind eine Weile auf einer einsamen nächtlichen Waldstraße unterwegs, als Dean die Alpha-Jagd endlich anspricht. Lief alles nach Plan? Irgendwas, das du mir erzählen möchtest? Vielleicht eine Entführung statt einem Mord oder so? Ja, und die Alpha-Jagd war im Morgengrauen. Wir erinnern uns, das war eine konkrete Zeitangabe. Jetzt ist es wieder Nacht. Also da haben die jetzt scheinbar wirklich sehr lange einfach so schweigend nebeneinander gesessen, bis sie darüber reden. Dean sitzt da so, ich werde erst was sagen, wenn der den Mund offen hat. Die Fall sind schon 5-mal quer durchs Land gefahren. Ich glaube, wir haben wieder unsere Ausfahrt verpasst. Nee. Willst du nicht vielleicht irgendwas erzählen?
Ist schon recht.
Okay. Stark. Sam wüsste nicht was. Lief alles ganz normal. Also steckt Dean in die Eisen, stoppt den Wagen am Straßenrand und steigt aus. Sam tut es ihm gleich. Irgendwie wirkt sein Bruder leicht angepisst.
Ja, und es ist echt immer schön, dass sie aussteigen für solche Gespräche aus einem Impala, ne? Also als wäre das so eine keine Unmutzone der Impala. Sam sagt so, ey Dean, irgendwie habe ich heute schlecht geschlafen. Und Dean bremst ganz hektisch. Steig aus, sofort!
Das hängt auch überall im Impala, wo wir es gerade halt nicht sehen. Schilder, keine schlechte Laune erlaubt.
Ja. Don't worry, be happy, Sticker.
Das ist gut, keine Unmutzone. Ich habe leicht Kopfschmerzen. Dean springt aus dem fahrenden Impala. Und Dean hat genug davon, um den heißen Brei herumzureden. Samuel hat den Alpha nicht umgebracht, sondern in einen Van verfrachtet und Sam war dabei. Wenn Dean fragt, ob es etwas zu erzählen gibt, dann meint er damit genau so etwas. Tja, das ist jetzt unangenehm. Samuel macht das immer so. Er schnappt sich Monster und foltert da Informationen aus ihnen heraus. Naja, Dean sollte das halt nur nicht wissen, ne? Nicht, weil Samuel es so wollte, sondern weil Sam der Meinung ist, dass Dean das nicht verstehen würde.
Ja, und im Deutschen und im Movie sind es einfach nur Dinge und keine Monster, die Samuel sich da schnappt. So als würde sich einfach, wenn gerade mal nichts los ist, aus Spaß halt irgendwie das Gleiche mit Tieren machen. Oder mit Writer seiner Lieblingssendung vor Veröffentlichung der nächsten Staffel, um zu erfahren, wie es weitergeht oder so.
Oder mit Gabeln.
Mit Gabeln? Was?
Ja, dann schneidet er so einzeln die Piekse ab. So.
Redet! Wo ist nur die Lasagne? Dinge, wo ist die Lasagne?
Und dann möchte der was aus einem Suppenlöffel rausbekommen und dann, aber anstatt den Suppenlöffel zu foltern, foltert er die Teelöffel. Na, wie gefällt dir das?
Oh nein! Das sind doch
wenn
seine Kinder.
Wenn ich mit deinen Kindern fertig bin, sind sie maximal ein Salatlöffel.
Oh nein.
Kann
die
alles sein.
Kleinen Löffel.
Kann alles sein. Ja, Samuel ist halt krank.
Ja, definitiv.
Genau, er würde das nicht verstehen. Sam sagt also, du schießt zuerst und fragst später und wir wollen zuerst die Fragen stellen. Dean fasst sich ungläubig an den Kopf. Sam sollte sich mal reden hören. Seele hin oder her, aber Sam muss doch wissen, dass das falsch ist. Es ist fast, als würde Sam sich absichtlich dumm stellen. Wie sich herausstellt, hat Sam diese Folterfarm noch nicht einmal mit eigenen Augen gesehen, geschweige denn ein Verhör miterlebt. Wie kann Sam einen Fremden einfach Monster liefern, ohne zu wissen, wieso? Was möchte Samuel von den Wesen?
Findest du nicht, dass sein Verhalten echt merkwürdig ist?
Und ich habe überhaupt keinen Plan, was Dean eigentlich will. Also zuerst dachte ich, es geht ihm um die Folter. Aber das ist Dean jetzt gerade voll egal. Es geht nicht darum, dass er irgendwas gefoltert wird. Ihm geht es irgendwie darum, dass Sam Samuel hilft, ohne viele Fragen zu stellen. Aber so, keine Ahnung, das möchte Dean doch die ganze Zeit von Sam.
Ja.
Also ich glaube, Dean ist einfach angepisst, dass er nicht der sinnstiftende Teil in Sams Leben ist.
Ja, voll.
Also so,
aber... Ja, keine Ahnung.
Also ich glaube, der weiß auch selber nicht, warum der sich beschwert.
Glaube ich auch nicht, weil, das ist das Ding, so als Sam damals versucht hat, Infos aus Leuten zu bekommen, mit seinen Mentalfähigkeiten, um die Höhlen zu schützen mit Ruby, damals war das kacke. Und jetzt, wo die so richtig foltert oder jemand anders es für ihn tut, ist es auch falsch.
Ja, Dean, ne? Naja. Samuel mag Familie sein, aber nur weil das für die Winchesters eine große Nummer ist, heißt das nicht, dass es auch für die Campbells gilt. Sam kommentiert das nicht, was Dean nur noch wütender macht. Sein Bruder hat scheinbar echt jede Intuition verloren.
Ja, jetzt kommt's hier. Ich lese es mir sehr ungern vor. Niemand zwingt dich, mit mir zu arbeiten, okay? Aber wenn wir es tun, dann bin ich der Boss. Dann habe ich das Sagen und du wirst mir alles erzählen, ob du es für richtig hältst oder nicht. Denn glaube mir, du kennst den Unterschied nicht. Oder weißt du was? Geh! Geh damit, Samuel! Versuch dein Glück, deine Entscheidung! Alter.
Ey, was?
Oh, also, Dean.
Was sehe ich kaputt bei dem?
Das tut
hat
der
zu lange im Panna-Auspuff geschnuppert oder
ja,
was? Was richtig lächerlich macht, ist halt dieses Beleidigen. Weißt du was? Dann geh doch. Also.
Voll.
Und Sam, also, ey, nee. Das ist halt so toxisch, ne? Also, wenn du Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann akzeptierst du bitte, dass du hier nichts zu sagen hast und ich dir alles befehle. Und wenn nicht, dann geh halt. Aber ich glaube nicht, dass du wen Besseren finden wirst. Also das ist so, stell dir mal vor, das würde irgendjemand zu irgendwem anderen sagen. Also das ist einfach,
ja.
Also,
ja,
ist schon gut, dass Lisa den verlassen hat.
Ja, voll! Beste Entscheidung ihres Lebens, ey.
Das ist echt so.
Ein Cut später und Sam hat sich scheinbar entschieden. Als er Samuels Büro betritt, ist er alleine und wie er erklärt, wird das jetzt auch wohl erstmal so bleiben. Er und Dean haben einfach eine andere Sichtweise auf Dinge entwickelt und da war es für alle Beteiligten besser, von jetzt an, mal wieder, getrennte Wege zu gehen. Dafür möchte Sam aber jetzt voll bei Samuel und den Campbells einsteigen. Er will nicht nur bei der Jagd helfen, sondern auch bei den Verhören. Er will ein vollwertiges Campbell-Mitglied werden, die einzige Familie, die ihm jetzt noch bleibt. Samuel weiß das zu schätzen, aber er erklärt auch, dass ein seelenloser Sam ein zu hohes Risiko darstellt. Sam will helfen, das ist klar, aber er muss sich auch bewusst sein, dass er gerade nicht helfen kann. Zögerlich dreht sich Sam um. Jetzt hat sich schon die zweite Familie von ihm abgewandt. Während er bedröppelt davon schlurft, schaut Sam ihr Leben argwöhnisch hinterher. Die Argwohn war angebracht, denn kaum hat Sam das Gebäude verlassen, schleicht er sich schon zum schwarzen Van, zieht dort ein Handy aus dem Handschuhfach und tippt ein bisschen auf den Tasten herum. Dann legt er das Telefon wieder zurück, schließt die Van-Tür und schlendert dann unauffällig zum wartenden Impala. Als Sam die Tür öffnet und einsteigt, schaut Dean ihn verdutzt an. Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass Sam wirklich wiederkommen würde. Kompliment oder nicht, Sam erklärt, was er gerade gemacht hat. Zuerst hat er versucht, sich offiziell in Samuels Aktion einzuschleichen und als das nicht funktioniert hat, hat Sam seinen Plan B improvisiert. Er hat das GPS auf einen von Samuels Handys aktiviert und wird ihn so direkt zum Alpha tracken. Zu Samuels Verteidigung muss man allerdings auch zugeben, dass Sams Computerkünste unvergleichlich sind. Irgendwie hat er es geschafft, das Handy in die Zukunft zu orten. Er schaut kurz auf seinen Laptop, verkündet, dass er Samuel und den Vampir hat und dann stellt er den Computer wieder zu.
Ja, genau. Ich glaube, es kommt schon in den Notizen durch. Aber was für ein Unsinn macht Sam da eigentlich mit dem PC? Und wieso bewegt sich das Handy? Also der aktiviert das GPS, legt es in den Van, steigt zu Dean, öffnet seinen Laptop, ich weiß, wo er ist, schlägt ihn wieder zu.
In was sein Büro. Los? Du warst gerade da, Junge.
So. Ja, und halt auf dem Bildschirm bewegt sich das Handy halt wirklich. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Dann sind sie schnell aufgebrochen.
Ja. Und vor allem sind sie jetzt noch unterwegs.
Ja. Ist auch komisch, guck mal, ganz ehrlich, vor zwei Folgen, glaube ich, konnte Samuel nicht mal irgendwie mit dem Laptop umgehen, hat einen geschrottet und jetzt hat er mehrere Handys. Also.
Ja, vielleicht, weil er denkt, die sind kaputt, wenn der Akku leer ist.
Ach so.
Dann holt er sich
neues. Geil.
Wenig später fahren Samuel und Christian dann auch schon auf das Gelände einer verlassenen Fabrik. Sie zücken ihre Waffen und Ausrüstung und gerade als sie ins Innere verschwinden, rollen Sam und Dean ein Stück weiter auch schon die Straße herunter. Und warum haben die überhaupt den Unsinn mit dem GPS gemacht, wenn die sowieso einfach verfolgen?
Keine Ahnung.
Was ist eigentlich, das ist das, was ich meine. Die Folge macht so keinen Sinn.
Ja.
Die, nicht durchdacht, nichts in dieser Folge macht Sinn.
Wahrscheinlich hat Sam gedacht, dass er Impala nicht mit dem Van mithalten kann. So, falls die Bremsen versagen oder ein Reifen platzt.
Das kann sein. Während Dean sich mit einem Dietrich am Schloss der Hintertür zu schaffen macht, bemerkt Sam eine rote Flüssigkeit, die quer über die Tür geschmiert wurde. Das Blut eines Toten.
Clever, den Laden mit einem Vampirschutzmittel dicht zu machen.
Und wieder. Auf was für Drogen sind die eigentlich alle da? Woher, also zum einen, woher weiß Sam bitte, dass das Blut eines Toten ist? Und dann, seit wann ist dieses Blut ein Schutzmittel? Und wieso sollte es das auch sein? Das ist so albern. Das war doch noch nie so, dass die Vampire plötzlich Angst hatten vor diesem Blut.
Also, na, schon so ein bisschen. Also ich kann schon verstehen, dass das irgendwo Vampire halt abschreckt, wenn da Blut eines Toten irgendwo dran ist. Aber ich finde, dass diese Spur halt nicht mal gewollt gemalt aussieht. Also da ist ja kein Symbol mitgemalt. Das ist einfach nur eine Schmiererei, als hätte jemand eine Leiche aus Versehen dagegen klatschen lassen. So, also, ja.
Das ist das vielleicht. Das ist wahrscheinlich passiert. Die haben einfach zufällig halt Blut darauf verteilt. Und Sam und Dean jetzt, boah, das ist so clever. Als die Tür endlich offen ist, beginnt eine ausladende Erkundungssequenz, wieder mit dem Highlight, dass die Winchesters scheinbar eine Abneigung dagegen haben, normal durch Türen zu gehen. Denn wirklich, je öfter man sich das anguckt, wie Sam und Dean durch diesen Trenner gehen, so diese losen, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber wo so lose Gummiplastikdinger von der Decke hängen und dann geht man da durch und es sind so einzelne, das wird immer absurder, wie öfter, also wenn man das sich öfter anguckt, das ist wirklich ein Highlight. Also ich empfehle jedem, guckt euch den auch wiederholt an und beobachtet die, weil das macht so keinen Sinn. Dean hat den Kopf so merkwürdig nach unten gezogen, so zwischen die Schultern und macht so einen sehr langen, ausladenden Schritt, so. Also so geht er da durch. Und Sam schwingt sich so seitwärts da durch, so. Und ist absolutes Highlight dieser Folge auf jeden Fall. Ich habe das wirklich ein paar Mal mir einfach immer wieder angeguckt und andere Sachen bemerkt. Das ist so doof.
Jetzt eine Pirouette und Plié.
Ja, genau. Man fragt sich, wie oft die das gemacht haben, damit das so unnatürlich aussehen muss.
Ja.
Naja. Schließlich beobachten sie Christian, der am Ende eines Ganges aus einer schweren Metalltür kommt. Schnell bringen sich die Winchesters in einem verlassenen Büroraum in Deckung, aber es wirkt fast so, als hätte Christian die beiden bemerkt. Es folgt eine kurze, aber dramatische Versteckspielsequenz, an deren Ende Christian aber einfach wieder das Büro verlässt, ohne Sam und Dean zu bemerken, die sich hinter das Mobiliar gekauert hatten, um nicht entdeckt zu werden. So, die beiden sind vielleicht nicht entdeckt worden von Christian, aber dafür hat die nächste Sequenz sie entdeckt. Sequenz Nummer 5. Der Alpha hat's nicht eilig.
Mit der Gefahr der Entdeckung erstmal abgewandt, wird es jetzt erstmal Zeit herauszufinden, was Sam hier eigentlich für ein Spielchen spielt. Sam und Dean nähern sich also der Tür, aus der Christian eben noch gekommen ist, und hören schon von weitem Samuel sprechen. Durch die leicht geöffnete Tür erspäht Dean den Alpha-Vampir angekettet in einem eisernen Käfig. Angekettet ist vielleicht etwas verharmlos ausgedrückt. Die Füße des Vampires sind in den Boden genagelt, seine Hände in die Armlehnen. Zusätzlich werden seine Gliedmaßen durch die schweren Lederriemen an Ort und Stelle gehalten. Zwei Infusionsnadeln in seinen Hals pumpen ihn kontinuierlich das Blut eines Toten in die Vene und schwere Eisenketten halten seinen Oberkörper im Stuhl.
Genau.
Jesus!
Dieser Alpha-Vampir, den wir haben ihn technisch gesehen schon in der letzten oder vor zwei Folgen gesehen, aber da war er noch nicht so wirklich präsent. Also hier, der Alpha-Vampir wird gespielt von einem gewissen Rick Worthy. Und erstmal, der Mann hat auch eine Megastimme im Englischen.
Ja, voll.
Also allein dafür lohnt es sich, die Folge auf Englisch zu gucken. Der spielt ansonsten noch Henry Fogg in The Magician 42 Episoden, Lem Washington in The Man in the High Castle für 18 Episoden, Simon in Battlestar Galactica für 9 Episoden. Aber Simon, was für ein Name ist das denn? Also irgendwie sehr langweilig für eine Science-Fiction-Serie.
Dein Bruder ist Simon.
Für eine Science-Fiction-Serie. Wenn er halt Simon in der Science-Fiction-Serie heißen würde. Also kannst du dir vorstellen, die Jedi-Meister Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Simon?
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie mein Bruder da rumtänzelt.
Ja, aber dann würde der halt
du machst
den
mein
Namen
Bruder
Simon. Würde halt Simon als Namen annehmen oder so. Naja.
Ich finde, du solltest dich entschuldigen, gerade mal bei allen Simons.
Okay, tut mir leid, liebe Simons. Aber euer Name ist halt einfach langweilig für eine Science-Fiction-Serie. Ha? Ja, so, als letztes spielt er noch Rudy Hopkins in The Vampire Diaries für 6 Episoden. Stark. Gesprochen wird er von Markus Off im Deutschen, der spricht auch Michael Sheen.
Wie auch immer. Samuel ist mitten im Verhör. Scheinbar sucht er etwas und will vom Alpha erfahren, wo dieses Etwas ist. Aber der Vampirboss hat so gar keine Lust, mit seinem Peiniger zu kooperieren. Also sieht sich Samuel gezwungen, härtere Geschütze aufzufahren. Er schaltet einen Stromkasten an der Außenseite des Käfigs ein, dreht die Spannung nach oben und drückt dann den Auslöser. Blitze funken an den Ketten und Nägeln des Alphas entlang, aber neben einem unheimlichen blauen Leuchten in seinen Augen ist ihm nicht anzumerken, dass überhaupt irgendetwas passiert.
Ja, so, aber das ist mal, also dieses Detail mit diesen leuchtenden Augen und so weiter, also das ist einfach was, was ich an dieser Staffel mag, bei allem, was wir die ganze Zeit kritisieren, aber die ist einfach, die Staffel ist mega drüber, so, weißt du, da ist einfach mal ein Typ mit Nägeln an einen Stuhl genagelt und dann wird Hochspannung durch den durchgeschickt und alles, was passiert ist, dass seine Augen leuchten, also blau leuchten und also und das finde ich einfach, also das finde ich einfach toll, dass auch wenn es scheiße aussieht, ist einfach, dass die sagen, weißt du was, wir, jetzt zeigen wir mal wirklich was und dann ist der halt festgenagelt und seine Augen leuchten. Und das ist ein cooles Detail mit den Augenleuchten. Macht auch keinen Sinn.
Nee, eben.
Aber sieht cool aus.
Ich find's lächerlich. Also ich mag das mit den Augenleuchten nicht. Ich find's dumm.
Ja, ja, klar. Also es ist lächerlich. Aber die ganze Folge ist lächerlich.
Weil du gerade so 5 Minuten gesagt, wie geil das ist. Und ich so, hey, ich find's dumm. Ja, ja, das ist dumm.
Nee, also das ist halt, das ist aber auf diese Art, so auf diese, erbarmungslos klingt blöd, aber es ist einfach so da, weißt du was? Das ist dumm, aber es tut mir nicht leid, dass das dumm ist. Ich find das einfach geil. Also weil sowas mag ich. Deshalb mag ich ja auch diese, hier die Frankenstein-mäßige Folge, so, wo der, wie heißt sie?
Mindy?
Unsterblich oder so? Ewiges Leben. Also, die fand ich auch so toll, weil die ist auch einfach, die ist einfach lächerlich irgendwie, aber so, sie beschämt sich auch nicht dafür, lächerlich zu sein. Und das mag ich. Deshalb finde ich ja auch den Spruch, ich beneide ihn nicht für das Mädchen, sondern für den Selbstmord toll.
Oh,
der ist lächerlich. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber der Spruch ist halt so lächerlich dumm,
ja,
dass halt wieder gut ist.
Na gut. Das macht Sam natürlich stinkesauer, aber neben einer Drohung, dass es von hier an nur noch schlimmer wird, gibt es nichts, was er wirklich tun kann. Dem Vampirlord scheint es mehr als bewusst zu sein, deshalb lässt ihn das ganze Rumgehampel auch ziemlich kalt.
Genau, Samuel sagt hier, dass das, was er jetzt gerade erlebt, der Vampir, Club Matt ist und verglichen mit dem, was da noch kommt, wird das eben, also das, was noch kommt, wird eben viel schlimmer. Und Club Matt ist scheinbar der Betreiber diverser All-Inclusive-Ferienresorts auf der ganzen Welt und genau, also wenn er Club Matt sagt, meint er damit All-Inclusive Sommerurlaub.
Also Club Med klingt aber jetzt nicht nach einem Ferienresort, muss man mal sagen. Das klingt ja wie so eine Ärztevereinigung. Ja,
es kommt von Mediterran. Das Med kommt von Mediterran.
Ah, nicht von Med. Nicht so ein Med-Igel.
Hä? Nicht von Medizin. Club Med. Das ist ein anderer Club.
Ist ein Club Med vielleicht Metzger?
Das kann sein.
Wäre ein guter Name. Naja. Ich finde, ganz Friseure haben ja auch immer so komische Wortspiele. Ich finde, Metzgereien sollten das auch machen.
Halsabschneider und so.
Ja!
Es wird dann halt sehr schnell sehr übel. Wir lassen unsere Tiere ausbluten. Ah, shit.
Ja, gut, aber. Hier werden nicht nur sie einen Kopf kürzer gemacht.
Ja, naja gut, sie könnten sich auch Hüftgold nennen oder so.
Ja, mega, mega. Head and Shoulders. Kochend vor Wut wirft Samuel ein Brecheisen in die Ecke des Raumes und stürmt durch die Hintertür davon. Riech angepisst. So. Riech frackig.
Mann!
Der Eifer lacht. Dann fährt er den ohnehin schon sehr langen Nagel seines rechten Mittelfingers aus und beginnt damit langsam am Lederriemen um sein Handgelenk zu kratzen.
Und Dean tippt Sam auf die Schulter. Du, so wie der den Nagel ausgefahren hat. Ich glaube, das ist der Alpha.
Das ist der Alpha, ja.
Sam und Dean haben genug gesehen und wollen sich gerade aus dem Staub machen, als der Alpha ihnen zuruft. Wollt ihr zwei euch die ganze Nacht verstecken? Na los, kommt raus, Jungs. Tja, erwischt. Sam und Dean werfen sich also einen kurzen Blick zu und treten dann aus ihren erbärmlichen Verstecken in die Folterkammer. Keiner der beiden scheint so wirklich zu wissen, was jetzt zu tun ist, also ergreift der Alpha wieder das Wort. Solange er hier noch feststeckt, würde den beiden nur zu gerne helfen, wo er auch kann. Das passt ja gut, denn Dean wollte ohnehin ein paar Fragen stellen. Er wollte sich welche einfallen lassen, zum Beispiel ein bisschen Smalltalk machen. Schönes Wetter. Aber das kann der Alpha natürlich nie wissen. Er kommt hier nicht mehr so schnell wieder raus. Ach ja, der Vampir wäre sich da an Deans Stelle mal nicht so sicher. Natürlich ist die Lage ein bisschen ungünstig. Immerhin dreht ihm das Totmannblut einen Großteil seines Saftes ab. Aber das heißt nicht, dass er aufgeschmissen ist. Unbemerkt von Sam und Dean hat der Alpha mit seinen Fingernägeln mittlerweile eine kleine Kerbe in seine Armfesseln gemacht. Damit sein langsamer, steter Ausbruchsversuch auch weiterhin unbemerkt bleibt, lenkt er die beiden Brüder mit einem kleinen Gespräch ab. Er freut sich wirklich sehr, Dean jetzt auch mal so von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Immerhin warst du eine Zeit lang mein Kind. Sag mir, Dean, hat es dir Spaß gemacht?
Oh oh, Fettnäpfchen. Peinlich. Dean scheint überhaupt nicht über seine Zeit als Vampir reden zu wollen. Stattdessen zeigt er dem Blutsaugerkönig jetzt mal, was er so unter Spaß versteht. Wie zuvor Samuel aktiviert Dean den Stromkasten und jagt eine Ladung Strom durch den Alpha. Aber wie schon bei Samuel auch, erreicht er damit ziemlich wenig.
Als sich eure Gattung noch ums Feuer gedrängt hat, war ich das Ding draußen in der Dunkelheit. Denkst du etwa, du kannst mir wehtun? Ich hab die ganze Nacht Zeit, Jungs. Ihr jedoch nicht.
Uiuiui. Aber nur weil der Alpha den beiden lächelnden Brüdern haushoch überlegen ist, heißt das nicht, dass sein Angebot von vorhin nicht mehr steht. Solange er noch hier ist, beantwortet er den beiden gerne jede Frage, die sie haben. Weit werden die beiden mit diesen Antworten nämlich ohnehin nicht kommen.
Weil ich schon sehr bald knöcheltief in eurem Blut stehen werde und euch das Knochenmark aussauge. Verlasst euch drauf.
Für Sam klingt das wie ein fairer Deal. Er stellt also direkt mal die berüchtigte Huhn-oder-Ei-Frage. Wenn der Alpha der erste seiner Art ist, wo kommt er dann bitte her?
Tja, wir haben alle unsere Mütter. Selbst ich habe eine.
Während sich der Alpha kürzlich über Sam und Deans verwunderte Gesichter amüsiert, wird die Kerbe im Lederriemen immer tiefer. Er erklärt weiter, dass die Vampire kurz davor sind, in den Krieg zu ziehen, deshalb die groß angesetzte Rekrutierungskampagne in letzter Zeit. Die Aussicht auf einen weiteren Krieg lässt Sam kurz aus seiner Haut fahren. Was für ein Krieg? Worum geht's? Und was geht hier vor sich? Aber. Jetzt wird Sam aber übermütig. Eins nach dem anderen. Monsieur Fangzahn ist aufgefallen, dass Sam anders riecht. Kalt. Leer. Wie ist das so, keine Seele zu haben? Spürt er, dass etwas fehlt? Sam wird ungeduldig, er will keinen Vortrag über seine Seele, sondern eine Antwort. Also holt der Alpha etwas aus. Seelen sind interessant, weil die so berechenbar sind. Wenn jemand mit einer Seele stirbt, dann geht diese danach entweder in den Himmel oder eben in die Hölle. Ja, und das ist schon eine kleine Reiteraussage hier, oder? Also echt, der Alpha könnte ein Reiter sein. Vielleicht kann er auch reiten.
Ja. Das ist möglich. Also er würde einen besseren, also er fühlt sich so von seiner Art deutlich eher mit Tod verwandt an, als jetzt Krieg oder
voll.
So.
Voll. Ich und mein Pony, ja. Sein Name ist Johnny. Wir reiten
ist
in
Tod
den...
Ist Tod eigentlich der... Hier, hey, warte. Ist Tod der Alpha Reaper?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, krass.
Ist halt eher kosmologisch wieder hier, ne? Da kann man ja jetzt wieder drüber streiten.
Aha. Aber das war eine Frage. Hier, das hätte ich gerne von den lieben Zuhörern mal als Antwort. Ist Tod der Alpha Sensenmann?
Ach so, Sensenmann. Ja, dann ja auf jeden Fall. Er ist halt der Vorgesetzte so.
Ja.
Aber ob es ein Alpha ist?
Ja gut, aber kommen die auch alle von ihm?
Sind es alles seine Kinder? Aber wer sind dann die Mütter der Sensenmänner? Ich glaube nicht.
Ja, und wie wird man zu einem Sensenmann?
Das ist, glaube ich, ein straffes Programm. So ein Bootcamp.
Naja, Also Seelen kommen in den Himmel oder in die Hölle.
Aber wenn wir Freaks sterben, wo gehen wir hin? Nicht in den Himmel, nicht in die Hölle, also?
Legoland?
Das ist ein lustiger Spruch, aber auf jeden Fall. Wo gehen wir hin?
Nach Legoland. Das ist mega gut. Also in die Kirche?
Auf eine Farm im Norden.
Sehr bedauerlich, dass die Mitarbeit so verweigert, aber der Alpha gibt noch nicht auf. Dante wird in der göttlichen Komödie durch drei reingeführt, nicht durch zwei. Himmel, Hölle und?
Fegefeuer. Fegefeuer.
Was?
Ich weiß auch nicht.
Was ist denn da jetzt gerade durchgebrannt?
Ich weiß nicht.
Fegefeuer. Lassen wir einfach so stehen. Okay. Dean guckt, als wäre ihm die Existenz von übernatürlichen Dingen gänzlich neu, wofür er von den gefesselten Vampiren nur mitleidig belächelt wird.
Es ist voll mit hungrigen Seelen wie mir, die alle vorher hier auf dieser Erde herumgelaufen sind.
Und die Übersetzung ist so lustig. Der Alpha-Vampir, der die ganze Zeit so richtig, also so redet, als sei halt tot quasi sein Neffe oder so, ne? Also der halt redet als, was weiß ich, im Deutschen, nachdem Dean das mit Legoland sagt, sagt er einfach, oh Mann, seid ihr doof. Das passt. Passt überhaupt nicht.
Nee.
Göttlich.
Boah, bist du doof,
also im Englischen
ey.
Sagt er, genau, im Englischen sagt er, oh, stupid cattle, so, ne, ach, blindes Rindvieh und so. Und im Deutschen einfach so, du bist ja blöder als deine Mutter, ey. Und die sind das so gut, ey. Ich weiß nicht, es passt, ey. Oh Gott, bist du doof. Ja,
wenn du mit anfährst, dann ist es so, als würden zwei loslassen, Dean. Bist du dumm? Echt? Du verdummst auch auf dem Meter dreimal, ne?
Genau.
Sammy versucht, den Eingang zum Fegefeuer aus dem Alpha herauszugrillen.
Ich sag's ihm immer wieder. Woher soll ich das wissen? Aber er weigert sich einfach, mich loszubinden.
Das Schlimmste an all dem ist, dass es Samuel eigentlich noch nicht mal selber interessiert. Aber es interessiert den, der ihn an der Leine hat. Samuel ist nur ein abgerichteter Hund, der Befehle befolgt. Endlich bekommt Dean das zu hören, was er schon die ganze Zeit wollte. Samuel ist nicht zu trauen. Fragt sich natürlich nur noch, nach wessen Pfeife der alte Mann da eigentlich tanzt.
Auch das. Nee, im Englischen sagt Dean, wenn der alte Mann Kermit ist, wer hat dann die Hand in seinem Arsch, was ich sehr amüsant finde.
Ja, das ist schon sehr cool. Tja, das fragen die beiden den Kermit-Verschnitt doch am besten einfach selber. Samuel, Christian und unser aller Lieblingscharakter Tyler haben die Folterkammer betreten, Schrotflinten durchgeladen und sind schussbereit.
Sie sind schussbereit für die nächste Sequenz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt jetzt die nächste Sequenz. Sequenz Nummer 6. Freunde, Feinde, Familie. Etwas später haben Samuel und Christian die Winchester-Brüder in einen anderen Teil des Industriekomplexes gebracht und sie dort gezwungen, ihre Waffen auf den Boden zu legen. Es ist ganz schön was zusammengekommen. Nur weil ihm jemand eine Waffe ins Gesicht hält, heißt das für Dean aber noch lange nicht, dass er nicht den Mund aufmacht, wenn er etwas richtig bescheuert findet. Und Samuels Aktion hier ist einfach mal richtig, richtig, richtig bescheuert. Den Herr der Vampire einzusperren, um irgendeinen mysteriösen Auftraggeber die Füße zu küssen, ist wirklich an Dummheit gar nicht mehr zu übertreffen. Samuel mag sein Fußvolk überzeugt haben, aber Dean weiß, dass die Sache nicht gut enden wird. Für Samuel war das eine Provokation genug. Er macht einen Schritt auf Dean zu, aber darauf war der vorbereitet. Er entwaffnet seinen Großvater, Samuel wählt Christian und dann, klick, klick, ein paar Meter den Gang hinunter, lädt eine Schrotflinte durch. Gwen ist jetzt auch hier und sie hat Dean scheinbar den abgelehnten Handschlag noch nicht verziehen.
Ja, hier kommt es ja zu so einer kleinen Auseinandersetzung und also irgendwie habe ich die irgendwie nicht mitbekommen. Also man muss einmal blinzeln und man weiß, und auf einmal schlagen sich alle und man denkt sich so, was geht hier ab?
Ja, das stimmt.
Währenddessen feilt der Alpha-Vampir ganz unbehelligt weiter an seinen mittlerweile fast vollständig gelösten Fesseln herum. Er genießt die Furcht, die er in seinem Wachposten den guten alten Tyler auslöst. Und zu beweisen, dass er hier die Kontrolle hat, geht Tyler jetzt als dritter Mensch an diesen Abend zum Stromkasten, um den Vampir ein bisschen zu grillen, aber wir wissen ja mittlerweile, dass das ziemlich unnütz ist. Mehr noch, der Stromschlag ist nicht nur unnütz, um den Vampir zu Schweigen zu bringen, er scheint ihm sogar die nötige Kraft zu geben, seine rechten Armfessel durchzureißen. Der Arm schnellt sofort zu der Infusionsnadel an seinen Hals und kaum ist die entfernt, dreht Baron Blutdurst so richtig auf. Die übrigen Fesseln explodieren geradezu von seinem Körper und bevor Tyler überhaupt nur die Tür erreichen kann, ist der Vampir auch schon aus dem Käfig entkommen und versperrt ihm den Weg. Das Letzte, was wir von Tyler mitbekommen, sind seine erstickenden Schreie, die Gänge zur Campbell's Winchester Party hinunterhallen. Und jetzt traurige Musik. Du bist zu früh von uns gegangen. Du mutiger kleiner Soldat. Danke.
So ein Alpha-Ausbruch scheint der perfekte Anlass für eine schlagartige Familienaussöhnung zu sein. Samuel weist Dean und Sam an, ihre Waffen aufzuheben und dann stürmen Samuel, Christian, Gwen, Sam und Dean auch schon wieder zurück in die Folterkammer. Dort erwartet sie der leblose Körper des gottverdammt besten Charakters in ganz Supernatural und nostalgisches Hapsikord-Gedudel. Sonst nichts, der Alpha ist entkommen. Ja, und ich muss vielleicht erklären, warum ich so viel auf Tyler rumgeritten bin hier. Ich find's einfach mega lustig, dass ein random Charakter, der quasi nichts sagt, einen Namen hat. Ich hab mich schon beschwert darüber, dass halt auch größere Rollen keinen Namen haben. Aber ich find's so nett, dass halt der Typ als Tyler gelistet ist und sein Name halt nie vorkommt. Und deshalb wollte ich halt einfach ein bisschen einsteigen. Yeah. Toll. Ach so, genau. Und ich find's eben mega cool, dass als alle in die Kammer reinrennen, spielt er tatsächlich so ein Harpsichord, so dieses sehr klingende Piano. Ich weiß nicht, was ein Harpsichord genau ist, aber auf jeden Fall spielt es da und das ist halt, glaube ich, eine bewusste Referenz halt eben an Vampirausbruch und so weiter. Das finde ich ganz cool. Mhm. Eine gute Entscheidung. Sofort beginnen Dean und Samuel mit der Sichtung der Lage. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Bei seiner Flucht hat der Alpha natürlich den Kanister Totenblut zerstört und jetzt haben die 5 Jäger noch genau 2 kleine Spritzen des Vampir-Schutzmittels und maximal 1 Stunde, bis der Vampir seine volle Stärke wieder hat. Also 1 Stunde, dem Vampir wieder in den Käfig zu bekommen. Dean verschluckt sich fast an seiner wieder hochkochenden Wut. Wie kann Samuel nach alledem immer noch glauben, dass ein bisschen Räuber und Gendarm jetzt das Richtige wäre? Es geht um Leben und Tod. Entweder der Alpha stirbt oder sie. Das muss Samuel doch klar sein. Samuel sinkt etwas in sich zusammen. Es ist ziemlich klar, dass er sich geschlagen gegeben hat. Die Sache wird jetzt nach Dienstregeln gespielt. Kaum ist der machthungrige Winchester in der Führungsposition, brüllt er auch schon richtig clevere Befehle. Alle aufteilen und jeden Raum durchsuchen.
Nutzt jede Gelegenheit zu schießen. Es wird ihn nicht umbringen, aber es läuft sich nicht gut ohne Kniescheibe.
Wenn die Sache hier vorbei ist, dann werden Sam, Dean und Samuel mal ein richtig unangenehmes Familiengespräch führen, aber bis dahin muss erstmal ein Alpha erledigt werden. Die Gruppe teilt sich also tatsächlich auf. Sam, Samuel und Christian in die eine, Dean und Gwen in die andere Richtung. Eine gefühlte Ewigkeit schauen wir Team SSC dabei zu, wie ihre Suche absolut nichts zutage fördert.
Ja, und diese Szene ist wirklich viel zu lang. Wirklich.
Es passiert nichts. Es gibt noch nicht mal einen Fake-Out-Jumpscare oder so. Nee. Die gehen einfach da durch und nichts passiert.
Und ja, also wirklich. Gerade will Christian die Suche ablassen, als der Alpha plötzlich hinter ihm steht und einen kurzen Prozess mit seinem Genick macht. Der zweite Campbell, der sich mit einem Genickbruch aus diesem Leben verabschiedet. Sam und Samuel versuchen zu kämpfen, aber dass das nichts wird, dürfte mittlerweile klar sein. Samuel wird einfach gegen eine Wand gefegt und dann nimmt sich der Alpha ein paar Minuten für Sam.
Mein Freund ohne Seele, ich habe mit dir Großes vor.
Ja, und Alter, wir waren schon so oft hier, so ich habe keinen Bock wieder auf so eine dumme Rede, Alter. Also Sam kann ja wirklich tun, was er will, er ist halt immer was Besonderes. Also wirklich.
Ich suche mir das nicht aus, Leute.
Wirklich. Aber diesmal reitet er nicht so drauf rum, aber schon.
Ja.
Ich glaube, selbst Sam will es nicht mehr hören.
Das ist auch genervt. Kommt, ich wirklich. Interessiert euch doch mal bitte nicht für mich.
Ein seelenloser Mensch wird die perfekte Bestie abgeben. Der Alpha fährt die Fangzähne aus und will geradezu beißen, als sich plötzlich hier beiden Blutspritzen in den Nacken rammen.
Der Alpha macht hier halt klar Anstalten, Sam zu beißen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das eine Inkonsistenz ist. Weil wir wissen ja eigentlich, dass Vampirbisse nicht Leute verwandeln. Oder ob das aber Absicht ist, um damit halt nahelegt, dass der Alpha noch die Fähigkeit hatte, Menschen durch Bisse zu infizieren.
Ach so.
Punkt.
Genau. Ja, wäre also, eigentlich cool, wenn der Alpha der Letzte seiner Art wäre, der das so, oder der Erste und Letzte, der es so machen könnte. Aber ich glaube, es ist einfach nur fürs Biss. Also, weil es Kameras waren da. Die Leute wollen Show, die Leute bekommen Show.
Ich denke halt.
Und der Alpha so.
Also, ich fände es halt irgendwie ganz cool. Wenn halt dieses Gerücht, dass Vampire das können, daher kommt, dass der Alpha das kann. Weißt du, Dracula war quasi der Alpha und deshalb, der konnte Leute durch Bisse verwandeln. Andere Vampire können das nicht mehr. Das fände ich irgendwie ganz nett. Mm. Aber es ist halt auch irgendwie komisch. Ich finde die Idee auch ganz nett, dass er halt einfach das tut, was von ihm erwartet wird. Komm, einfach nur mal kurz posieren.
Sams Retter war allerdings nicht etwa Dean oder Samuel, sondern Christian. Seine Augen sind schwarz wie die Nacht. Er ist ein Dämon. Plötzlich geht alles Schlag auf Schlag. Während Dean und Gwen auch endlich zur Party stoßen, erscheinen plötzlich für einen Bruchteil einer Sekunde weitere Dämonen in der Folterkammer, umklammern den Alpha und sind dann schon wieder verschwunden, bevor überhaupt irgendjemand reagieren kann.
Plötzlich klatscht es aus der Ecke des Raumes. Wahnsinn, das war dramatisch. Es ist Crowley. In der Tat ein unerwartetes Vergnügen.
Woo, Crowley!
Ja, zum Erscheinen von Crowley hier an der Stelle. Mark Shepard taucht nicht in den Credits dieser Folge auf, also der Schauspieler von Crowley. Und scheinbar war das seine eigene Idee, um die Überraschung seines Auftritts nicht zu verderben. Was ich ja irgendwie ganz gut
finde. Also ich glaube, der wollte einfach einen Tag frei haben und war beim Table Read und hat gesagt, Leute, wie wär's, wenn ich einfach mal nicht drin vorkomme? Und wollte also jeden Tag Urlaub erschleichen, alle so, mega, richtig gut. Danke, Mark.
Das ist ja voll stark, ja. Könnt ihr meine Rolle vielleicht aus der Folge streichen? Du meinst, du möchtest nicht in den Credits auftauchen? Nein, ich will nicht in der Folge. Das ist gut. Du tauchst nicht in den Credits auf. Du machst all die Arbeit, aber du bekommst dafür keinen Credit. Ha?
Bekomme ich denn wenigstens mein Geld?
Du stehst nicht in den Credits. Warum sollst du Geld kriegen? Ja, das wäre gut. Naja. So, wenn ihr euch auf Crowley freut, dann dürft ihr euch die nächste Sequenz freuen. Sequenz Nummer 7, Crowleys großer Auftritt. Samuel ist gar nicht erfreut, den König der Unterwelt zu sehen. Er will Christian zurück und das aber bitte möglichst schon vorgestern. Crowley scheint nicht zu verstehen. Wenn Samuel wirklich seinen Christian zurückhaben möchte, dann reicht vorgestern dafür nicht. Die Sache mit den Dämonenaugen ist nicht erst seit eben. Christian ist schon seit Ewigkeiten besessen. Samuel, ehrlich, ich behalte meine Investitionen im Auge.
Ja, und also Bobby ja dann auch bis vor kurzem, ne? Er war ja auch eine Investigation.
Ja, schon irgendwie, das stimmt. Aber bei dem ist er ja auch einmal wöchentlich vorbeigekommen, um ein Schwätzchen zu halten.
Stimmt, stimmt.
Das hatten wir auch geklärt. Dean geht das alles gerade ein bisschen schnell. Warum kennen die beiden sich und warum spricht Crowley von Samuel als eine Investition? Crowley ist nur zu gerne bereit, die Sache zu erklären. Er und Samuel sind, naja, Geschäftspartner. Und Crowley macht hier einen Witz, dass sich er und Samuel nicht im biblischen Sinne kennen. Also der Urheber für diesen Witz ist, dass in manchen Bibelübersetzungen Geschlechtsverkehr als erkennen übersetzt wird. Zum Beispiel in Genesis Kapitel 4, Vers 1. Adam erkannte Eva, seine Frau, sie wurde schwanger und gebar keinen.
Hä, niemanden?
Aber
ich dachte, die hätten zwei Söhne.
Sam versteht die Sache als erster. Crowley ist der mit seiner Hand in Samuels Arsch. Die ganze Alpha-Jagd ist Crowleys Befehl und wenn der Dämonenkönig Spring sagt, dann springt Samuel eben.
Seit wann interessierst du dich für Vampire?
Seit, was haben wir heute? Freitag? Seit, lass mal sehen, kümmere dich um deinen Kram.
Mega, bester Mann einfach. Und auch Sams irgendwie Antwort, der sagt so, du kannst es ruhig der ganzen Klasse erzählen, wir wissen, dass du das Hegefeuer suchst. Richtig, also so, du kannst der ganzen Klasse erzählen. Voll witzig.
Jetzt ist Sam der Hochnäsige. Crowley kann die Heimlichtuereien sein lassen. Sie wissen bereits, dass er das Fegefeuer sucht. Sie wissen eben nur nicht, wieso. Also spielt Crowley mit offenen Karten. Als Herr der Hölle ist er an einer Expansion interessiert und das Fegefeuer ist ein perfektes Ziel dafür. Natürlich beantwortet das Sams Frage nach dem Grund nicht wirklich, aber dieses Ass will Crowley erstmal noch in seinem Ärmel behalten. Wo bliebe denn sonst der Spaß? Und außerdem, das geht dich nichts an. Angestellte stellen keine Fragen. Dean würde lachen, wenn es nicht so beleidigend wäre. Er würde doch niemals für Crowley arbeiten. Tja, zu blöd, dass er das schon lange tut. Jede Zusammenarbeit mit Großvater Campbell ist auch eine Zusammenarbeit mit ihm gewesen. Wenn man einmal über den mangelnden Humor und die schlechte Frisur hinwegsieht, dann ist Samuel wirklich ziemlich nützlich. Er hat gute Verbindungen und einen ziemlich großen Wissensschatz. Denn man weiß Dinge, von denen Sam und Dean noch nicht mal träumen können.
Ja, und Samuel hat mal sowas Ähnliches, aber in anderen Kontext zu Dean und Sam gesagt. So von wegen, vor uns kam das damals so rüber, zumindest im Deutschen, als würde der so einen Hint auf John geben. So von wegen, selbst nicht John wusste das, was ich weiß. Aber das war vielleicht damals gar nicht so gemeint, sondern sind das vielleicht einfach nur die Worte, die Crowley damals zu Samuel gesagt hat und er hat sie dann weitererzählt quasi, so um den hörig zu machen.
Er hat quasi nur eine Google-Review für sich selber vorgelesen.
Ja.
Hier hat einer mit 5 von 5 Sternen bewertet, Samuel ist toll, er ist besser als John.
Ja.
Sam und Deans Mitarbeit ist dann das Sahnehäubchen. Diese bescheuerte Familientreue macht sie wirklich wahnsinnig manipulierbar. Das Sahnehäubchen kann sich Crowley jetzt aber mal von der Backe putzen, als ob Sam und Dean jetzt noch irgendwas für ihn oder Samuel tun würden.
Leider hat Crowley da eine klitzekleine Ergänzung. Als ob Dean oder Sam jetzt noch freiwillig irgendwas für ihn oder Samuel tun würden. Ein sehr wichtiges Wort, denn ob die beiden wollen oder nicht, Crowley hat hier das Ruder in der Hand. Es ist nämlich so, es war Crowley, der das Samuel Dream Team zurück auf die Erde geholt hat und damit ist er auch der Einzige, der Sammy bei seinem kleinen Seelenproblemchen helfen kann. Sam und Dean sind sich sicher, dass das ein Bluff sein muss. Alleine schon, weil Crowley viel zu schwach wäre, um sowas wirklich durchzuziehen. Ha, Dean. Dean. Der Crowley von letzter Staffel wäre dafür natürlich zu schwach gewesen. Aber der Crowley von letzter Staffel war auch noch nicht der König der Hölle. Am besten nimmt sich Dean eine kleine Liste mit Dingen, die Crowley nicht kann, und zerreißt diese. Ein Fingerschnipsen und Sam hat seine Seele wieder zurück. Ein Schubser und Sam verschwindet wieder im Käfig. So einfach ist die Sache.
Also, alles klar? Ich bin Charlie und ihr seid die Engel.
Der Job ist zum Glück so leicht, dass auch Dean ihn verstehen sollte. Die drei werden einfach so weitermachen wie bisher. Sie besorgen die Monster, Rang hoch versteht sich, und dafür bekommen sie von Crowley einen Schulterklopfer. Weil das Ganze kein Diskussionsthema ist, dreht sich Crowley nach einem kurzen Briefing einfach um und verschwindet, ohne Widerspruch zuzulassen.
Er verschwindet und deshalb beginnt jetzt die nächste Sequenz, die letzte Sequenz, Sequenz Nummer 8. Ein neuer Arbeitsvertrag. Für Samuel hat sich die Sache damit ebenfalls erledigt. Gebrochen bläst er zum Rückzug, aber diesmal ist es Gwen, die ihm das nicht einfach durchgehen lässt. Wie kann er sich von einem Dämon herumkommandieren lassen? Das will Samuel nicht auf sich sitzen lassen. Nur weil Gwen jetzt den Auftraggeber kennt, heißt das nicht, dass sich der Job geändert hat. Die Campbells jagen Monster und das bleibt auch so. Crowley ist Samuels Problem, ein Problem, das er plant, in den Griff zu bekommen. Ein kurzes Starduell später fällt Gwen wieder in die Reihe und holt auf Samuels Befehl hin den Van. Damit sind Sam und Dean jetzt endlich allein mit ihrem Großvater, der wortlos beginnt, seine Sachen zusammenzupacken. Sam ist der Erste, der den Mund aufmacht. Er sagt das gleiche wie Gwen, nur diesmal nicht mit einem Frage, sondern mit einem Ausrufezeichen. Samuel arbeitet mit einem Dämon und Sam hätte nicht erwartet, dass sein Großvater so tief sinken würde.
Ja, aber alter, wer im Glashaus saß, Sam, ne?
Ja, ja. Samuel nutzt die Standarderwiderung. Die Winchesters wissen gar nichts über ihn. Er hat seine Gründe, also will Dean diese Gründe gerne wissen.
Das kann so wichtig sein, dass du dem König der Hölle in den Hintern kriechst. Was hat er dir angeboten? Geld? Mädchen? Haare?
Samuel schuldet Dean keine Rechtfertigung, aber die drei sind doch keine Feinde. Egal wie sehr Sam und Dean gerade versuchen, es so aussehen zu lassen. Die Brüder sind Samuels Familie. Er wird sich nicht rechtfertigen, aber er wird sie auch nicht angreifen. Wie es weitergeht, hängt alleine von Sam und Dean ab. Sie können Samuel hier und jetzt erschießen oder sie finden sich mit der Situation ab. Zeitgleich entscheiden sich die beiden Brüder. Sam für Option 1, Dean für Option 2. Sam zückt die Waffe und richtet sie auf Samuel, aber Dean hält seinen Bruder auf. Samuel hat sie verraten, das stimmt, aber das rechtfertigt seinen Mord noch nicht. Als Dean Samuel rausschickt, kann er ihm zwar nicht in die Augen sehen, sein Blut will er aber auch nicht in seinen Händen wissen.
Ja, und hier waren ganz viele Sachen, die in meinen Kopf kamen, warum Dean so handelt. Und auf der anderen Seite dachte ich mir halt natürlich, da steckt irgendwie mehr hinter, anstatt Familie ist alles so, ne? Das war halt mein erster Gedanke, dass Dean das halt denkt. So, das ist immer noch unser Großvater. Aber wer halt, ist halt, glaube ich, nicht. So, und dann dachte ich, es ist vielleicht irgendwie eine Art Entschuldigung an Sam. Dieses so von wegen, ja, ich weiß, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Und ich meine, Sam kann ja auch irgendwie nichts dafür. Und dann habe ich mir aber auch gedacht so, dass ich Dean wahrscheinlich auch vorstellen kann, dass wenn er selber an Samuels Stelle wäre und ihm zum XY versprochen wird, dass Sam wieder aus dem Käfig kommt, das, was auch immer, dann hätte er aber vermutlich auch so reagiert, weißt du? Also ich glaube, es sind sehr viele Gedanken da in seinem Kopf.
Ja, ich finde tatsächlich die Feststellung finde ich ganz gut, dass er halt bereit war, Sam quasi zu erschießen die ganze Zeit, aber bei Samuel jetzt das Auge zudrückt, ja. Und ich finde es ganz gut, die Idee, dass der sich halt so quasi indirekt bei Sam entschuldigt.
Ne? Ja. Mit den letzten Campbell aus dem Zimmer bleiben jetzt nur noch Sam und Dean. Was machen sie jetzt? Für Dean ist klar, dass sie unmöglich nach Crowleys Pfeife tanzen können, aber Sam ist sich da nicht so sicher. Natürlich wird Crowley sie in den Abgrund zerren, sie verraten und hintergehen, wo es nur möglich ist, aber welche andere Option haben die beiden? Sie können Crowley töten, aber das bringt Sams Seele auch nicht zurück.
Es scheint so, als müssten wir mitspielen, zumindest im Augenblick.
Die Frage ist nur, ob Dean das auch so sieht.
Ende.
Und hier wird's lustig, weil der Raffa vergessen hat, ein Fazit zu machen.
Ja.
Ja, ich lese einfach vor und du springst drauf ein auf die einzelnen Punkte, okay? Also, ich finde es ganz cool, wie diese ganzen Rollen oder das Rollenbild vor allem von Sam und Dean sich so ein bisschen abwechseln beziehungsweise einfach tauschen. Weil am Anfang ist Dean halt mega das Arsch und, ne? Das bleibt er auch. Und Sam ist so dieser Hörige. Aber am Ende ist es so, dass es Sam ist, der den rationalen, also er hat den ganzen Tag, er hat ja die ganze Zeit schon so rationale Ideen, die halt auch Sinn machen. Und hier kommt der halt am Ende wieder mit dieser Idee um die Ecke, so von wegen, ne, bla bla bla, wir müssen mitspielen, was auch immer. Und es wirkt fast so, als würde Dean dann gehorchen, in Anführungsstrichen. Ne? Okay. Achso, weil Dean, also Dean widerspricht ihm bis jetzt ja zumindest noch nicht. Okay. Und das, obwohl er ja eigentlich gesagt hat, okay, Sam, du hast gar keine Handlungsfreiheit, weil du keine Seele mehr hast. Das
ist
Punkt 1.
Aber also das ist aber vielleicht tatsächlich ganz gut, ist mir nicht aufgefallen, aber Sam ist eigentlich immer der die Initiative ergreift von den beiden. Und das finde ich tatsächlich irgendwie ganz spannend. Dass dafür, dass halt Dean wird immer wieder dadurch zurückgehalten, dass er jetzt gerade nicht weiß, wie er seine Emotionen sortieren soll und deshalb sagt er nichts, aber Sam, der halt das Ganze rational sieht, fängt einfach an zu reden. Und das ist tatsächlich dann eine gute Beobachtung, dass halt Dean eigentlich irgendwie durch seine Emotionen zurückgehalten wird, obwohl er das Sam vorwirft. Was generell irgendwie in der Folge sowieso.
Ja, aber Dean widerspricht ja hier auch gar nicht. Also hier sehen wir ja noch gar nicht, wie es endet. Und normal würde Dean halt ihn Sam direkt sagen, hör mal auf, so dumm zu reden. Das macht doch gar keinen Sinn, was du hier sagst. Aber nee, er sagt halt gar nichts. Ist halt ein kleiner Fortschritt. Ne? Also hier definitiv, Dean ist halt echt ein Arschloch. Also Hashtag Pro-Sam, würde ich sagen.
Absolut. Ja. Also, nee, Hashtag gegen Dean. Also mir ist auch egal, Pro-Sam. Also einfach, Dean ist so unglaublich, ey. Und nicht nur zu Sam. Also wenn er einfach nur ein Arschloch zu Sam wäre, wäre das zwar auch scheiße, aber er ist ja nicht nur zu Sam Arsch. Er ist einfach zu jedem Arsch. Er ist so assi Cass gegenüber, wie assi er einfach Gwens Hand ablehnt und so weiter. Also
einfach ein Idiot. Ja.
Schlimm.
Dann nächster Punkt, die Samuel-Enthüllung ist für mich tatsächlich keine große Überraschung. Ich hatte aber tatsächlich irgendwie im Kopf, dass sie anders vonstatten geht. Also irgendwie hatte ich irgendwie das Gefühl, also ist irgendwie anders. Aber vielleicht kommt das noch, was ich im Kopf hatte. Das kann natürlich sein. Aber nein.
Ja, das kann ich nicht kommentieren. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich nicht mehr wusste, dass Samuel vorkommt.
Ja. So, dann Cass' Auftreten in dieser Folge finde ich sehr unverständlich und auch gar nicht irgendwie vonnöten, weil es war einfach sehr lange mega schwer, den zu erreichen. Dann taucht er aber auf einmal auf, wo er sagt, also wo Dean sagt, hör mal, hier stimmt irgendwas nicht mit Sam. Und das hat er gerade sogar zugegeben. Und dann, zack, ist er wieder da. Und dann hat er nur seinen Zweck erfüllt. Also einmal hier den beiden Sams mal eine kleine Untersuchung an denen durchgeführt. Und dann ist er wieder weg. Also spielt gar keine Rolle. Es ist nur der Mittel zum Zweck, dass Cass hier auftaucht. Was blöd ist, wie ich finde.
Mhm. Ja, stimmt.
Dann nächster Punkt, Crowley ist mega. Was soll man sagen?
Ja, Crowley ist immer ein Highlight.
Ja.
Ist ein Arsch. Also das nicht falsch rüberkommt. Ne, Crowley ist ein Arsch, auf jeden Fall. Aber es ist halt mega unterhaltsam, wenn er da ist.
Crowley ist cool, ist kein Arsch.
Garecki.
Ja, dann nochmal natürlich ein Punkt, das hatte ich aber in der Folge auch schon angesprochen, nicht nur in dieser, dass ja, Sam soll sich komisch verhalten, aber wie wir halt auch hier gesagt haben, Sam verhält sich gar nicht komisch. Also er zeigt so viele Gefühle, wie sonst nie gefühlt und alle sagen, oh, der ist voll komisch und er sagt auch, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht und man denkt sich, ja, du bist genauso oder noch besser sogar, eine bessere Vision von dir als je zuvor und das hatte ich aber in der Folge ja auch gesagt, dass es halt so ist oder mir so vorkam, wie in der Folge, wo Hunger das gleiche über Dean sagt, als wäre was mit ihm nicht richtig, aber er ist der Einzige, der sich in meinen Augen immer richtig verhalten hat. Ja,
ja, also aber hier glaube ich, dass das halt, also ich glaube, das ist fast absichtlich genau so, dass alle sagen, mit dir stimmt was nicht, aber wir beobachten ihn und es wirkt voll normal. Ich glaube, dass das Teil des Mysteriums ist und durch Enthüllungen im Verlauf der Staffel untergraben wird. Also ich glaube, es soll genau den Effekt hervorheben, den du jetzt beschrieben hast, dass das irgendwie komisch ist, dass das, was wir sehen, so ganz anders ist von dem, was uns gesagt wird. Und das ist aber, glaube ich, Absicht und nicht schlechtes Writing.
Na gut.
Ja, ich habe noch zu ergänzen, was ich schon ein paar Mal gesagt habe und was ich auch im ersten Eindruck gesagt habe, ich finde die Folge auf eine fast morbide Art unterhaltsam, weil die Folge an sich ist eigentlich scheiße irgendwie.
Ja.
Also irgendwie macht, weil, also nichts macht Sinn eigentlich. Die Folge, wenn ich mich hier wirklich hinsetzen würde und sage, ich gucke diese Folge jetzt vollkommen ernst, würde ich die ganze Zeit kotzen. Weil die ist so doof. Aber die ist halt so doof, dass ich sie wieder lustig finde.
Mhm.
Und ja. Und das ist halt gut. Die ist übertrieben, die ist voll drüber. Und,
genau. Ja, aber langsam reicht es damit halt irgendwie, finde ich. So, es ist jede Folge bisher so und alle Charaktere sind so überzeichnet und so viel macht keinen Sinn. Und nur um irgendwie eine übergeordnete Story zu connecten irgendwie, werden die einzelnen Punkte in den Folgen lapidar irgendwie behandelt. Und das ist schon störend, wie ich finde.
Ja, also das stimmt. Also wenn das jetzt immer so weitergeht, diese Staffel, fände ich das auch scheiße. Aber ich finde irgendwie, die letzten Folgen haben sich so dahin entwickelt, dass halt das jetzt die Krönung von diesem Trash ist quasi. Und wenn das jetzt tatsächlich das Ende davon ist, wäre ich damit okay so. Also wie gesagt, das ist nicht die beste Folge in irgendeinem Belang. Das ist auch wahrscheinlich eine der schlechtesten Folgen. Aber sie ist halt so schlecht, dass sie wieder unterhaltsam ist. Naja, aber ich weiß schon, was du meinst. Da könnte ich jetzt nicht eine Serie von gucken. So.
Nee.
Ja, genau, das wollte ich noch zu ergänzen. Ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt schon von Ricky oder in meinen Anmerkungen dazu. Gut, das heißt,
kommen wir zum Zitat der Woche.
Zitat der Woche. Es wird wieder spannend. Hier sind die beiden Vorschläge. Mein Vorschlag kommt vom Ende, als Crowley aufgetaucht ist und Dean durchschaut, dass sich Crowley scheinbar für Vampire interessiert und fragt, seit wann interessierst du dich für Vampire? Und Crowley schaut ihn an und sagt, was haben wir heute? Freitag? Lass mal sehen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Finde ich gut.
Ja, wird gewinnen. Sind wir ehrlich. Bei all denken es von mir. Könnte halt von mir sein, ne? Könnte halt echt locker von mir sein.
ist halt ein Ricky-Spruch,
ja. Würde ich auch sagen. Naja, ich habe mich trotzdem versucht und nehme das Zitat, wo Dean und Sam sich im Auto unterhalten und Sam halt gerade das GPS aktiviert hat, bla bla bla, und Dean fragt, und du denkst, das merkt er nicht? Und Sam sagt, glaub mir, für ihn ist der Klettverschluss schon eine Revolution.
Ja, das wird verlieren.
Ja, wird verlieren, aber mein Gott.
Ja, das wird wahrscheinlich verlieren, das ist ein Raphael-Zitat, könnte von mir sein.
Sollen wir tauschen?
Nee, ich find's ganz gut, wenn ich gewinne. Okay, wenn ihr mir zum Sieg verhelfen
aber
wollt.
Aber man muss, stopp
oder auch
mal.
Nicht.
Nee, Raphael, wir machen dein persönliches Zitat der Woche. Das heißt nicht, du musst das Gewinnerzitat raussuchen, du musst das, was dir am besten gefällt, raussuchen.
Es geht hier doch nicht um Spaß, Ricky, sind wir ehrlich,
doch.
Es geht hier ums Gewinnen.
Doch, Rafa.
Ich habe das Gefühl, deine Emotionen stehen dir hier im Weg. Ricky, wir müssen hier ganz rational das betrachten.
Das ist klar.
Sieg ist das Einzige, was zählt. Und diesen Sieg könnt ihr einem von uns bescheren, indem ihr für das Zitat der Woche abstimmt, immer donnerstags. Entweder auf unserem Instagram-Kanal, @wenigoriginell, zusammengeschrieben, oder auf dem Discord-Server, Link dafür in der Beschreibung. Wie gesagt, einfach im Laufe des Donnerstags wird das hochgeladen und dann habt ihr 24 Stunden Zeit, um eure Meinung kundzutun, welches von beiden euch besser gefällt. Und dann im Laufe des Freitags geben wir den Gewinner bekannt. Und der zieht ein in das große Turnier am Ende der Staffel. Zum Zitat der Staffel. Genau. Wenn ihr mit uns sonst in Kontakt treten wollt, nicht nur für das Zitat der Woche, sondern einfach generell, könnt ihr das gerne tun über Social Media auf Instagram, Facebook und Twitter. Da sind wir überall @wenigoriginell. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an kontakt@wenig-originell.de oder Link in der Beschreibung, kommt auf den Discord-Server. Jetzt gerade habt ihr was verpasst. Ricarda hat bei den Notizen einmal Stopp gedrückt und hat dieses Stoppbild genutzt, um daraus mehrere Memes zu basteln. Und hat dann den Channel bei Discord einfach mal ein bisschen geflutet mit ihren Memes.
Es waren 3 Bilder.
Geflutet.
Aber die waren schon lustig, ne?
War schon gut. War ja. Schon gut, ja.
Fand ich auch. Ja, und wenn ihr übrigens denkt, dass das am Ende hier immer eine Tonspur ist von Raphael, nee, der Rafa sagt das wirklich jede Woche gleich. Also fast gleich. Ich habe ihm auch schon mal angeboten, Rafa, lass mal das doch hier einfach als Matz machen.
Jingle?
Als Jingle. Aber nee, der Rafa sagt so nicht.
Leute, wenn ihr uns gerne mitteilen wollt, ob das ein Jingle sein soll oder nicht, dann könnt ihr uns auf Social Media erreichen, auf Facebook, Instagram oder Twitter, überall @wenigoriginell. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an kontakt@wenig-originell.de oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung, kommt auf den Discord-Server.
Ich glaube, das könnte ich auch. Nächste Folge muss ich das mal machen. Also, ja, ich glaube, ich könnte das auch, genauso wie du.
Stark.
Wenn ihr auch abstimmen wollt, ob... Nee, ich muss mich vorbereiten. So, aber erstmal bereiten ich und Raphael uns erstmal auf die nächste Folge vor, weil die wird sehr hart. Ne? Ihr wisst, wir haben Hundis und die nächste Folge heißt, alle Hunde kommen in den Himmel.
Und sie endet damit, dass einfach am Ende 12 Hunde getötet werden.
Graf hat es da, oh Gott, da müssen die Hunde aber hier, dürfen dann nicht hier sein heute, nächste Woche.
Nee.
Muss ich die noch verkaufen bis dahin. Curdy, Phoebe, geht los. Das ist kein Probe, diesmal wirklich. Nee, Quatsch. Die sind nicht da. Ich habe die gestern schon abgegeben. Nee, okay, also. Nee, die sind aber wirklich nicht da. Die sind ja im Urlaub. Deswegen sitzt da kein Girlies.
Ah.
Vermisst du ihn auch? Okay.
Ja.
So, aber genau, wir bereiten uns erstmal darauf vor, bringen die Hunde weg und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Aber bis dahin.
Wir haben eine Menge zu tun.